Mehr als 1000 Worte.
Der FWSC
und Band
Podcast.
Jetzt und hier.
Micha.
Folger. Da sind wir wieder.
Ja, lang hat's gedauert. Ja, warum hat es denn schon wieder so lange gedauert, Micha?
Das ist eine berechtigte Frage, aber du weißt ja, bei uns sind ja immer die anderen schuld.
Korrekt.
An uns lag's nicht. Tatsächlich muss man dazu sagen, gab's Anfang Februar, wo wir wieder voll durchstarten wollten im Podcast, ein Meeting FWSC plus Band in Südtirol, um einfach mal ein paar Dinge zu besprechen. Da hat dann die Band auch signalisiert, dass sie gerade im Thema Podcast einfach ein bisschen mehr sich engagieren möchte, Teil davon sein möchte und genau, uns da als Gast zur Verfügung zu stehen.
Ja, ich sitze jetzt eigentlich seitdem schon wieder vor dem Mikro und warte auf den Anruf, dass wir endlich wieder aufnehmen. Heute ist es soweit und wir haben auch gleich einen sehr guten Gast. Aber bevor wir heute zu unserem Gast kommen, ein sehr interessanter Gast übrigens, möchten wir auch nochmal kurz sagen, wie es jetzt künftig bei uns ein bisschen weitergeht. Wir haben uns jetzt auch neues Equipment kaufen müssen, dürfen, wie auch immer, weil wir jetzt in öfteren Sequenzen aufnehmen werden, auch mit der Band, und dies natürlich nicht immer vor Ort machen können. Wir würden zwar sehr gerne nach Südtirol ziehen, Micha, glaube ich, oder?
Ja, wenn das Wetter gut ist, dann ja.
Ja, in Natz regnet es ja eh nie. Aber da das halt utopisch ist, haben wir uns ja dementsprechend ausgestattet, dass wir auch remote uns online treffen können und aufnehmen können. Auch das war ein Grund der Verzögerung. Ihr merkt, wir arbeiten beide gerne in der Ausrederei.
Ja, was heißt Ausreden, ne? Das sind halt Dinge, die wir nicht ganz beeinflussen können. Durch das, dass die Band sich jetzt mehr einbringt und auch einiges zu erzählen hat, das nehmen wir gerne an. Und wenn die Band sich da die Zeit nimmt, ist doch super. Wir mussten ja dann auch das Equipment beschaffen. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Dass es am Ende auch passt, dass wir miteinander aufnehmen. Wie macht man das dann am Ende des Tages? Jeder hat ja dann seine eigene Tonspur. Und wie schneidet man das dann?
Ja, genau. Und da könnt ihr auch wirklich gespannt sein, was wir da mit der Band schon besprochen haben und was da auf uns alle zukommt. Ich hab Bock, bin echt gespannt, wie es wird. Die Band wird sich auch nicht nur in Sachen Podcast mehr mit einbringen, sondern generell wieder mit dem FWSC mehr zusammenarbeiten. Da durften wir schon das eine oder andere hören. Du ja viel mehr, Micha, was da geplant ist. Aber das werdet ihr in den nächsten Folgen nach und nach immer mehr hören. Also bleibt gespannt. Aber jetzt, Micha, jetzt gilt's.
Genau. Und dann würde ich sagen, begrüßen wir unseren heutigen Gast. Herzlich willkommen, Philipp.
Philipp, hallo.
Hi, Grüße. Hallo.
Wir haben jetzt 2025, eigentlich fast 2 Jahre auf den Tag genau nach der Aufzeichnung unserer ersten Folge von unserem Podcast. Wieso schaffen wir es eigentlich erst heute?
Ja, guten Morgen allerseits. Wir schaffen es leider Gottes oder ist auch nicht schlimm erst heute, weil ich vorher mit meinem Buch beschäftigt war, mit den Lesereisen, mit meinen Konzerten, mit dem Soloprojekt. Und ich fand es auch gut, dass Jonas Zicker und Föhre hier mal vor mir zum Handkuss kamen und die haben ja auch vieles zu erzählen und somit bin ich heute zum allerersten Mal in diesem Podcast. Herzlich willkommen, grüß euch alle.
Servus Philipp.
Weil du jetzt dein Buch angesprochen hast, genau genommen ist ja gar nicht das erste Buch, das es quasi gibt. Es gibt ja das Buch Südtirols konservative Antifaschisten von Klaus Farin, aber auch bei sehr vielen CDs im Booklet wurde schon einiges von euch preisgegeben. Wie kam es jetzt dazu, dann doch noch ein eigenes Buch zu machen?
Ja, was viele nicht wissen, den Großteil vom Buch damals vom Durch Straßen, durch Dreck ins Händemeer und auch das 20-Jahre-Buch, was jetzt noch nicht erwähnt wurde, das waren auch großteils von mir geschriebene Bücher. Mit Zutun eben von meinen Bandkollegen und von Leuten aus der Crew und so weiter, dass ich gerne schreibe, sowohl in Songs als auch Zeitungsartikel oder Berichte oder sonst was. Das ist bekannt, glaube ich, mittlerweile. Mich entspannt sowas und in Sachen eigene Biografie war es von mir aus gesehen total wichtig und notwendig, einfach mal auf die noch offenen Fragen tiefer einzugehen, mit mehr Geduld, mit ausführlicher Arbeitsweise und war die richtige Entscheidung meines Erachtens. Und vielleicht kommt irgendwann mal ein Alpenkrimi oder ein Kochbuch, wer weiß denn, was da noch alles so kommt. Aber es war eine tolle Geschichte, die mir sehr, sehr viel Freude und Selbsterkenntnis geschenkt hat.
Der Prozess War der viel anders da als bei den anderen Büchern, weil du jetzt ja mit einem Profi sozusagen zusammengearbeitet hast, oder war das vorher auch schon ähnlich?
Nee, also Klaus Farin hat mich ja dahingehend nicht so wirklich mitschreiben lassen. Wir durften ihm aber sehr, sehr viele Interviews schriftlich beantworten. Klaus Farin ist ganz bestimmt ein Profi, abgesehen, dass er tolle Werke schon vor unserem geschrieben hat und nachher sicher auch, ist das natürlich einer der Meister in Sachen Szenenbeschreibung oder besondere Charakterebeschreibungen und so weiter. In allen anderen Fällen würde ich sagen, da hat der Profi manchmal gefehlt, ich weiß auch nicht. Und das, was jetzt mit Caroline Kuhn als Guide und Fragestellerin und auch mit Stefan Kausen passiert ist, war nochmal ein anderes Level. Und vor allen Dingen für mich unglaublich ähnlich einer Art Entdeckungsreise in tiefen Meeren der eigenen Geschichte, der eigenen Gefühlswelten und so weiter. Ja, war eine andere Geschichte, der Zusammenarbeit, ganz klar.
Kamen da auch alte Gefühle hoch, als du dann wieder zurückgeschwenkt bist in die Erinnerung, was lang vergraben war vielleicht? Hast du dir gewünscht, dass da vielleicht manches vergraben gewesen wäre, oder?
Naja, ich habe ja viel geschrieben, auch von Liebschaften nach Konzert in Deutschland. Natürlich habe ich das sehr gerne wieder ausgegraben. Das ist ja wohl, das ist auch ein Teil der Vita, der dazugehört und wichtig ist. Und solche Dinge, die fallen einem doch immer wieder mal ein. Und ansonsten gibt es natürlich Dinge, die ich hätte gerne weiter unten gelassen, die danach aber hochgezogen werden mussten. Ich spreche beispielsweise vom Fund meines Onkels nach dem Selbstmord oder auch die ganze Geschichte meiner Depressionen und schlaflosen Nächte mit teilweise eben auch nicht mal mehr wirksamen Schlaftabletten oder sonst was, wo du wirklich am nächsten Tag denkst, ey, wie kannst du denn den Tag überstehen? Oder auch die Sinnkrisenzeit. Enttäuschungen, die es von Bandkollegen außerhalb gegeben hat, also nicht innerhalb der Band, oder auch von Branchenleuten, von großen Versprechen, die von Leuten kamen, die wie ein Tiger gesprungen sind und dann wie ein Bettvorleger gelandet sind, von beruflichen Geschichten, wo ich sage, hey, hätte ich mal lieber nicht mehr drüber nachgedacht, weil Lehrjahre keine Herrenjahre sind. Im Nachgang betrachtet ist es aber trotzdem so, dass auch dieses Hervorfördern von den alten Geschichten, was mit einem machen, bei mir hat es ein Gefühl hervorgebracht, dass ich glaube, dass vieles so kommen musste und dass es mich auch durch die Dinge zu dem gemacht hat, das Leben mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das sollen andere entscheiden. Aber ich sag so, Verdrängung ist gut, aber Aufarbeitung ist auch gut. Und irgendwo denke ich, dass die Aufarbeitung in dem Fall gelungen ist.
Jetzt hast du in deinem Buch geschrieben, dass du auch einmal vor der Tür schon standest von einem Therapeuten oder Therapeutin und dich dann dafür entschieden hast, es doch mit dir selber auszumachen. Würdest du jetzt aber sagen, dass jetzt durch das Buchschreiben und in die alten Sachen aufarbeiten, was ja auch ein Stück weit jetzt Therapie ähnlich ist, kann man glaube ich fast sagen, dass dir das jetzt doch dann auch geholfen hat, manches noch zu verarbeiten? Oder?
Also ich würde mich nie trauen zu sagen, dass das eine Sache ist, die ich anderen Menschen empfehlen würde, beispielsweise, wenn man wirklich nicht mehr weiter weiß. Wenn fast jeder Atemzug zu viel ist, wenn man denkt, es hat jemand geklingelt an der Tür und man kriegt wirklich die Kraft nicht mehr zusammen, sich aus dem Bett zu erheben oder aus dem Sofa die Tür aufzumachen. Oder wenn alleine schon der Gedanke, jemanden zurückzurufen, ob das die Oma war oder vielleicht irgendwer von der Baustelle, dass einen das sozusagen den Puls nach oben drängt. Wenn man in solchen Situationen ist, wo man Panikattacken hat, wo man wirklich denkt, man kommt hier nicht mehr raus aus diesem Tal. Ob das dann die richtige Entscheidung ist, das alleine durchzuwandern, dieses Tal ohne Hilfe. Ich meine, ich habe mich auf den Weg gemacht, keine Frage. Für mich war es sozusagen eine Art Zeichen an einem Ort, wo ich einige Jahre vorher mir 1000% sicher war, dieser Ort, der sucht der sieht mich höchstens mal als Besucher von irgendwem, aber nicht mich selbst betreffend. Da mich die Psychiatrie im Krankenhaus von Brixen, wo ich auch Zivilina war, und dadurch, dass ich dann alle kannte da oder glaubte noch alle zu kennen, war das einfach ein wahnsinnig schwerer Gang. Und wie es im Buch auch steht, habe ich mich dann, weil wirklich wie durch ein Wunder nach mehrmaligem Klopfen niemand aufgetan hat, beim Chefpsychiater, habe ich gesagt, es gibt da noch einen Weg und der muss mich tatsächlich zu meinem lieben Gott führen. Und dann wäre ja die Möglichkeit immer noch gewesen, hinterher den Weg nochmal auf mich zu nehmen. Und für mich war es ein Gamechanger. Das war einfach so. Das ist eine Geschichte, wo ich unfassbar dankbar bin. Und das hat mit mir schon was gemacht, aber im Positiven, und mir eine Brücke aufgebaut, die unglaublich stark ist mittlerweile, dahingehend. Nicht, dass ich jetzt öfter in die Kirche renne oder dass ich so viel häufiger bete oder sonst was, aber es ist irgendwas unter mir, was mich trägt, nach diesem Zeitpunkt, wo es mir danach de facto besser ging, langsam, aber sicher, wo ich glaube, da kann viel passieren in meinem Leben. Das wird mich hoffentlich bis an mein Lebensende, bis zum letzten Atemzug so tragen durch wilde und schwere Zeiten und traurige Täler und Momente, dass ich sage, für mich war es die richtige Entscheidung. Für andere kann ich es nicht beurteilen. Das ist übrigens mir auch durch das Buch bewusst geworden, dieses schnelle Reden von wegen, du musst das und das tun, dann geht's dir besser. Das mag bei dem helfen, beim anderen ist es vielleicht komplett anders, bei dem wiederum ist es irgendwo in der Mitte. Ja, das ist auch so eine Erkenntnis vom Buch. Jeder ist anders und das ist auch gut so. Und jeder muss selber die Erfahrung machen.
Ist es dir dann schwer gefallen, grundsätzlich darüber zu sprechen, über familiäre Themen, sehr private Themen?
Jein, weil ich A, kein Problem damit habe, auch mal zu sagen, dass es mir schlecht geht. Ich bin so aufgewachsen, dass meine Eltern sehr großen Wert darauf gelegt haben, zu sagen, hey, wenn was ist, wir sind für dich da, dafür ist Familie da. Dann habe ich natürlich durch meine Ex-Freundin, die Psychologin ist und die ich tatsächlich für die Staatsprüfung immer ausgefragt habe, auch viele Sachen gelernt, wie wichtig das den Mund aufmachen ist und nicht alles in sich hineinzufressen, das Redentherapie Nummer eins ist sozusagen. Wiederum auch nicht für alle, aber für fast alle. Und die dritte Sache ist auch so, ich habe selber Kinder. Und ich weiß, dass auch ein kleines Kind leiden kann oder gewisse Ängste und Sorgen hat. Und ich kann nicht bei mir selber, bei meinem Werk, das Leben aufzuarbeiten, das meiste verschweigen oder nicht ehrlich umzugehen mit den Leuten, die das Buch lesen oder auch mir selber gegenüber und dann hergehen und sagen, ich wünsche und verlange das aber von meinen Kindern. Und deswegen ist es auch ein Auftrag gewesen, auch meiner Familie, meiner eigenen gegenüber, dass man im Grunde vieles verbocken kann im Leben, dass man auch Geheimnisse haben kann, ohne Frage. Die wird es immer geben und die braucht es auch. Aber wenn es um solche Themen gibt, wo man sagt, da ging es mir richtig schlecht und ich habe das und das an Erfahrung gesammelt und hinterher ging es mir besser, dann sehe ich keinen Grund, das nicht zu sagen, weil ich glaube, jeder Mensch macht solche Sachen mit und jeder Mensch ist froh, irgendwo einen Strohhalm zu finden, an den er sich klammern kann. Deswegen so schwer, ja, teilweise sehr, aber am Ende würde ich sagen, gab es gar keine andere Option.
Okay, und gab es da dann keinerlei Bedenken im Familienumfeld, was du da alles ansprichst, über was du da sprichst und was du preisgibst?
Das große Thema, das Schwierigste war der Selbstmord meines geliebten Onkels. Ich habe ja dieses Thema schon mal mit dem Song Du hast uns dein Herz geschenkt preisgetan und da gab es die eine oder andere Frage von den Kindern von meinem Onkel, also meinen Cousins. Und ich habe das denen erklärt. Interessanterweise, das erste Gespräch zu dem Song haben sie geführt, nicht mit mir direkt, sondern mit meiner Mama, mit der sie ein enges Verhältnis haben. Und das war schon eine Art, wieso muss er das denn sogar in einen Song packen, Thema? Und meine Mutter, die damals wirklich fast zugrunde gegangen wäre nach der Geschichte, das war kurz nach meiner Hochzeit, steht ja auch in meinem Buch drinnen, die hat dann, glaube ich, was Wichtiges gesagt. Und die hat gesagt, ihr fragt euch, wie es euch damit geht, mit diesem Song. Aber habt ihr mal Philipp gefragt, wie es ihm eigentlich geht nach der Geschichte? Und ich muss sagen, mich hat keiner gefragt. Und ich habe auch überhaupt kein Interesse gehabt, habe ich auch nicht, irgendwas Schlimmes über meinen Onkel zu sagen. Ganz im Gegenteil, ich halte die Fahne für immer hoch, weil ich ihn einfach total mochte und in guter Erinnerung habe. Aber ich glaube, es ist auch mein gutes Recht, mit meinen mich quälenden Gedanken umzugehen. Und vor allen Dingen, wenn ich darauf Wert lege, dass ich nichts Schlechtes über jemanden sagen würde, der jetzt nicht mehr da auf Erden ist. Vor allen Dingen nicht auch aus Respekt vor meinen Cousins und so weiter. Und deswegen ist das alles gut. Ich sehe sie häufig und wir verstehen uns wirklich sehr, sehr gut. Und so war es, wie es geschrieben ist. Und mehr und weniger war es gar nicht.
Nach dem Buch generell, hast du da das Gefühl, dass sich was verändert hat bei dir selber, für die Band, die Außenwahrnehmung, die Wahrnehmung von anderen Bands? Ist da irgendein Unterschied spürbar?
Es hat sich in einigen Dingen sowas von was Großem aufgetan, dass ich mir zu 10.000% sicher bin, dass es ohne Buch nicht geklappt hätte. Das ist die Booking-Agentur, die kommt dann in Kürze oder ist dann schon draußen, wenn der Podcast rum ist, wo ich glaube, dass fußt natürlich zu großen Teilen auf dem Buch. Ich glaube, dass gewisse Zusammenarbeiten auch mit einem neuen dazugekommenen Produzenten auch mit dem Buch einhergehen. Ich glaube, dass gewisse Kooperationen in Sachen Songwriting für gewisse Künstler, für die ich schreibe, auch durch das Buch letzten Endes zustande kamen. Beziehungsweise, ich sag's anders, ich glaube, dass gewisse Menschen ohne das Buch noch genau die große Angst hätten, wie es vor dem Buch gewesen ist. Und da sind gewisse Ängste weggegangen. Was die Fans betrifft, kann ich es nicht sagen. Die Resonanzen sind aber sehr, sehr gut durchwegs. Was die Bands außen drumherum betrifft, glaube ich, hat sich, also aus dem Deutschrock meine ich jetzt, oder auch aus dem Punk und so weiter, glaube ich, hat sich gar nichts getan. Ehrlich gesagt. Ich glaube nämlich, dass ich Heidig hätte sprechen können und trotzdem die Meinung, dass Freiwild rechts ist und Philipp ein konservativer Hinterwälder aus Tirol und so weiter und so fort, dass diese Meinung denen fast sogar schon lieber ist, als sich mit mir intensiver auseinanderzusetzen. Und das zeugt von einer Sache, von der ich leider sehr, sehr ausgehe, dass ich glaube, dass sehr viele Menschen im deutschsprachigen Deutschrock- und Punk-Bereich kein sonderlich gutes Elternhaus haben und auch nicht sonderlich gebildet sind, meiner Meinung nach. Denn ich bin's gewohnt, dass ich mir entgegengestreckte Hand erstmal auch anfasse und das Gespräch auch annehme, wenn die Bereitschaft dasteht. Und weil das überhaupt nicht passiert ist, gehe ich stark davon aus, dass diese Leute zwar durchwegs nach außen immer Vergebung und zweite Chance predigen, aber wenn sie es dann wirklich selber geben müssen, sehr, sehr oft die Größe fehlt. Und das ist traurig und das bestätigt auch diese verbockte Art des Umgangs zum Thema Heimat, zum Thema konservative Gedankenhaltung, zum Thema Umgang mit Menschen, die gewisse Ängste haben, zu gewissen Themen, was Politik betrifft und so weiter, wo ich die Offenheit total vermisse. Und Offenheit fängt von mir aus gesehen auch oder fängt damit an, dass man anderen Menschen auf Augenhöhe begegnet und mit denen mal einfach spricht. Und solange das nicht passiert, wird sich auch nichts ändern. Und dann glaube ich, dass das deren tolle Geschichte ist, zu behaupten, ich bin gegen was, weil das immer einfacher ist, als zu sagen, hey, ich habe mir das angehört, ich habe mir das angehört und irgendwo in der Mitte habe ich mich wiedergefunden. Und die Mitte scheint sehr, sehr häufig gar nicht so gewünscht.
Ich glaube auch, ein großes Problem ist einfach, dass es mittlerweile zumindest im öffentlichen Diskurs eigentlich selbst bei komplexen Themen immer nur eine Richtung gibt. im öffentlichen Diskurs. Also das heißt, selbst ob es ein komplexes Thema und du hast entweder die Meinung oder die. Wobei das ja oftmals viel zu einfach gedacht ist, weil man kann ja prinzipiell einer Meinung sein, aber in gewissen Nuancen in den Unterthemen eine andere Meinung haben. Und, sowas tut man in öffentlichen Gesprächen eigentlich untereinander klären können. Und wenn das nicht stattfindet, bleibt jeder auf seiner vermeintlich rechten, linken, oberen und unteren Seite.
Ja klar, aber da kommt ja noch erschwerend ein Punkt dazu, dass das System Reichweiten und Klicks sehr einfach ist. Ich kann heute irgendwas sagen und lege die Finger in eine Wunde rein und stelle eine Frage dazu, wo ich ganz genau weiß, jetzt wird sich das und das Lager zerreißen. Und solange da so viel Geld fließt, beziehungsweise auch danach über die großen Klickzahlen Werbung geschalten werden und so weiter, ist dieses Spiel leider Gottes eines geworden, wo ich sage, dass es mich teilweise gar nicht wundert, dass es ist, wie es ist, aber mir auch teilweise fast schon Kotzreiz hochwirkt oder beziehungsweise bei mir auslöst. Und ich teilweise auch überhaupt gar keine Lust mehr habe, mir gewisse Kanäle, Zeitungen oder sonst was anzuschauen, weil ich die tendenziöse Art und Weise fast schon nach der dritten Zeile erkenne. Und dann sage ich, ist mir die Lebenszeit fast schon zu schade. Eines bleibe ich aber trotzdem dabei, egal wer, egal was, wenn eine Möglichkeit besteht, dass man sagt, hey, ich habe echt Lust, mit jemand drüber zu reden, ob öffentlich oder nicht, meine Tür wäre diesbezüglich offen und ich würde mich freuen. Wie gesagt, wenn man auch mal die Seiten von uns anschaut, jetzt wäre es im Buch oder mit dem Buch möglich gewesen, bei interessanterweise Menschen, die nicht selber Künstler sind, ist da vieles in Gang gesetzt geworden. Manche haben mich angeschrieben, manche haben zurückgerufen oder sonst was. Und von Seiten der Bands ist unfassbar wenig gekommen. Es gibt ein paar, ohne Frage, wo es mich auch überrascht hat, aber so die große bekannte Bubble, da kam überhaupt nichts. Aber ist auch nicht schlimm, wie gesagt, das ist ja mein Leben, muss man ja auch nicht gut finden, aber zumindest miteinander reden wäre toll gewesen.
Jetzt hast du vorhin ja immer auf Punk- und Deutschrock-Szene bezogen. Wie siehst du das in anderen Genres? Sind ja, die viel. Da offener? Viel.
Also ich sag euch eine Geschichte. Ich war mit meinem Soloalbum beim Smago Award in Österreich eingeladen. Da habe ich einen Award gekriegt, zweimal hintereinander. Und ihr könnt es...
Ganz kurz unterbrechen, für die, die es nicht wissen. Erklär mal kurz, was das ist. Ist das
ein Smago Award ist sozusagen eine Art Echo, ja, kann man so sagen. In Österreich wieder Amadeus oder sonst was. Bisschen kleiner, aber trotzdem bekannt. Und was mir da total aufgefallen ist, als wir da im Backstage waren, da hat es mich gewundert, wie viele Leute proaktiv an unseren Tisch herangetreten sind, gesagt haben, Freiwild, ja cool, ich kenne euch schon lange und viele unserer Fans hören euch auch. Oder mein Sohn, mein Bruder, meine Schwester, die hören euch total gerne und erzählt doch mal und hast du Lust zu schreiben für uns und so weiter. Oder können wir mal beim Alpenflair auftreten? Also so wie ich mich da gefühlt habe, habe ich mich in der ganzen Musikbranche mit E-Gitarren oder unterm Pophimmel noch nie gefühlt. Das heißt, da ist die Angst nicht da. Das liegt natürlich auch daran, dass die Volksmusikanten per se das Thema, welches ja in Deutschland immer so hochgekocht wird, Zugehörigkeit, Traditionen und so weiter und so fort, wo man denkt, jetzt marschiert die SS schon wieder los, obwohl das ja ein totaler Schwachsinn ist, aber so wird das sehr, sehr gerne bebildert, jetzt kommen irgendwie die Nazis aus den Bergen raus, irgendwo aus dem Bunker. Totaler Scheiß, Schwachsinn, aber so wird das natürlich bebildert. Und in der Volksmusikbranche ist dieses Thema einfach überhaupt nicht verdreckt. Und somit sagen die, haben die echt ein Rad ab, die euch das vorhalten. Und das Thema ist auch überhaupt nicht wichtig für die. Für die geht es darum, sind sie erfolgreich? Wieso sind sie erfolgreich? Wieso schreibst du für andere? Ach, du hast einen Bauernhof. Ach, du plant eine Tour. Ach, du hast ein Buch und so weiter. Und dann spricht man sozusagen Ping-Pong-mäßig einfach miteinander und schafft Nähe. Und diese Nähe, glaube ich, spüren 90% aller Künstler, wenn sie auf deutschen Veranstaltungen im Bereich der Pop oder Radiomusik oder so unterwegs sind. Deswegen werden sie sich da auch sau wohlfühlen. Ich muss sagen, ich kann mir da meistens nicht so, ja, gerne eingeladen vor. Und von dem her ist es eine komplett andere Welt. Und interessanterweise auch in der englischsprachigen Musik sozusagen, aber von deutschen Künstlern sozusagen, die einfach englische Musik machen, das ist das Problem auch nicht da. Ganz im Gegenteil, ich habe da viel mehr Offenheit gekriegt. Die schlimmsten Leute sind diejenigen, die meistens mindestens 3 Lieder oben haben auf dem Album gegen die vermeintlich Ewiggestrigen und gegen den Nazi aus Berlin oder sonst was. Und ist ja auch okay, grundsätzlich. Aber oder gegen sehr, sehr oft auch gegen das Christentum und so weiter. Auch ein Thema, unfassbar. Aber keiner von denen hat die Eier, auch mal den Islam zu kritisieren, beziehungsweise auch mal auch mal irgendwas zu riskieren, wo man was riskiert. So. Also sehr kalkulierte Art und Weise. Und das wollte ich gerade sagen. Es ist im Volksmusik und im nicht deutschsprachigen Bereich von Menschen deutscher Muttersprache eine komplett offenere, uns wohlgesonnenere Welt als fast durch die Bank bei allen anderen Bands, die weise Rockmusik machen, natürlich einer enormen gegenseitigen Beobachtung stehen. Und wenn ich heute jemanden aus dem Feld hauen will in Deutschland, dann brauche ich nur irgendeine These aufzustellen. Und die Medien werden das natürlich schreiben und wissen, das wird geklickt und die machen wir jetzt fertig. Ist ja nicht ihr Verlust, der da zu erleiden wäre. Und deswegen sage ich bei der Volksmusik, wenn da jemand sagt, oh, der hat über die Heimat gesungen, dann sagen sie, ja und? Das ist doch scheißegal, das haben wir immer gemacht. Im Bereich deutschsprachige Rockmusik ist es natürlich schon so, dass ich merke, das sind wenige Bands, die sich irgendwie dazu äußern, weil sie sagen, ey, sonst kriege ich einfach mal Zähne links und Zähne rechts. Und deswegen umgehen sie das und alles sind Punk und alles sind links und alles sind gegen das und gegen das und gegen das und gegen Homophobie und gegen weiß ich nicht, was es alles gibt. Und dann denke ich mir, sag mal, wofür steht ihr denn eigentlich? Ihr seid ja gegen komplett alles. Und ich sage, irgendwo, für mich persönlich, wäre es eigentlich wichtig, dass man sagt, ich bin für einen Hausverstand und für Ehrlichkeit und letzten Endes für Aktualität, weil natürlich gibt es gewisse Zeiten, wo ein Song gut passt und manchmal passt er halt auch nicht. Und mit dem Song in der jeweiligen Zeit richtet man was an oder richtet man halt nichts an.
Und der von dir angesprochene Hausverstand sagt ja eigentlich schon von Haus aus schon, dass man Sachen wie Homophobie oder Rassismus oder sowas von gar nicht zulässt, weil normaler menschlicher Verstand ja eigentlich so tickt, dass er gar nicht unbedingt hasst oder wegen Kleinigkeiten hasst. Und deswegen muss man ja gar nicht links oder rechts sein, um gegen sowas zu sein, weil der Verstand doch eigentlich schon sagt, nee, das will ich gar nicht. Was bringt mir das, wenn ich hasse?
Ja gut, was ist denn das Thema Hass? Ist ja auch so ein Thema. Ich würde sagen, es gibt hoffentlich keinen Menschen, den man wirklich hasst, weil wenn man hasst, ist man zu Dingen fähig, die nicht gut sind. Sagen wir es mal so. Zum Thema Rassismus. Das ist ja auch so ein Thema, das wird so oft hergezogen. Ich will nur mal eine Geschichte erzählen, wenn ihr das Interview kennt von Maischberger mit Helmut Schmidt, der ganz klar sagt, Menschen, die kulturfremden Nationen entspringen beispielsweise, integrieren sich natürlich schwieriger in ein christlich-konservatives Wertesystem als beispielsweise aus deutscher Sicht betrachtet ein Italiener oder ein Ungar oder sonst was. Das ist ja eine These, da würde heute jeder sagen, oder würde man heute relativ schnell diese Rassismus- und ausländerfeindliche Keule schwingen sehen, Ausländerfeindlichkeitskeule schwingen sehen. Aber natürlich hat Helmut Schmidt keine Intention gehabt, hier irgendwas auf eine Hautfarbe zu ziehen oder einer Herkunft oder sonst was grundsätzlich. Aber es ist eine kulturpolitische Geschichte, sage ich mal. Die hat aber nichts damit zu tun. Und dass Menschen vor Veränderungen immer ein bisschen Angst haben, das liegt auch in unserer DNA. Das ist nicht anders möglich, dass ein Mensch, der jetzt beispielsweise in Berlin-Kreuzberg aufwächst, mit zig Dönerläden und Indern und von mir aus auch Araber-Clans zum Beispiel, wenn er damit aufwächst und damit gute Erfahrungen gemacht hat, dann wird der hundertprozentig eine andere Sicht darauf haben, als beispielsweise wir, die hier aus einer Stadt kommen in Brixen, wo es das einfach nicht gegeben hat. Das ist sozusagen immer ein Prozess, der muss sich verändern. Aber insbesondere ist es von großen Teilen her natürlich die Verantwortung auch derer, die sagen, ich, und so habe ich ja auch, ich bin neu, ich fange an, den Song geschrieben. Das ist meine Sicht. Es ist eine ganz große Verantwortung auch von Menschen, die sagen, ich will euer Herz erobern, dass die aus sich rauskommen, die Sprache lernen, dass sie sagen, ich möchte Teil eurer Gesellschaft sein. Und wenn da beide Songs so sozusagen aufeinanderprallen, auf der einen Seite die Angst, oh, und lieber nicht, und auf der anderen Seite auch die Bereitschaft da nicht besteht, dann ist es ein scheiß Cocktail, sagen wir es mal so. Und daraus passieren Dinge, wo Leute darüber diskutieren, manchmal auch hart und manchmal ungerecht auf beiden Seiten, aber dann herzugehen und zu sagen, das ist irgendein Hass auf einen Menschen oder das ist jetzt Rassismus, weil das ist für mich eine Geschichte, die sich de facto insbesondere in den letzten Monaten, Jahren lese ich das sehr, sehr häufig und Homophobie, dasselbe Thema, auch die Geschichte. Ich bin klipp und klar der Meinung, dass ein sehr großer Teil der Menschen sagen, du, da Ideale, die, wenn ich es mir wünschen kann als Kind, dann wünsche ich mir eine Mama und einen Papa. So, ist halt so. Das glaube ich, dass das die meisten sagen würden. A, hat keiner eine andere Erfahrung. Das ist halt so. Und ich kenne jetzt wenige Leute, die sagen, ich bin mit zwei Papas oder zwei Mamas aufgewachsen. Ja, wie sollen sie das denn auch anders deuten? Sie sagen, ich bin so aufgewachsen, mir gefällt das total gut, ich bin meinen Eltern dankbar, ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Und alleine schon solche Aussagen zu treffen, okay? Das ist jetzt meine Sicht, ich sag's jetzt nur, dass man so diskutiert. Das gibt teilweise schon wieder einen Latz um die Ohren. Und irgendwann kommt das, ich habe Angst, darüber überhaupt zu sprechen, über dieses Thema. Ich spreche bitte nicht über das andere Thema oder nee, lass uns jetzt abbrechen, weil wenn uns jemand zuhört und so weiter. Und das verschließt den offenen Meinungskorridor und das Aufeinanderzugehen und auch die Entwicklung, dass sich dieser Knoten löst. Und das ist leider Gottes das, was ich gerade vorhin gesagt habe. Da hat die Kunst schon einen großen Auftrag und der wird in meinen Augen zu wenig wahrgenommen. Oder ernst genommen. Das würde ich mir wünschen. Und weil diese Themen so heiß sind, glaube ich auch, dass die meisten Leute sagen, boah, lieber die Finger von freiwillig lassen, weil du kannst hier echt irgendwie Schaden davon nehmen. Und deswegen bleiben wir lieber auf Distanz und im besten Fall kritisieren wir sie noch ein bisschen mit, haben wir nichts zu befürchten und dann kriegen wir noch ein paar Schulterklopfer von anderen Bands und dann sind da im Festival-Backstage-Bereich alle eins und haben alle die gleiche geile Meinung und die einen, die sind halt nicht dabei und da können wir noch drauf donnern bis morgens um vier. Und somit löst sich nichts.
Glaubst du, diese Bands sind am Ende glücklich oder leben das, was sie vorgeben? Weil ich kann das tatsächlich nicht ernst nehmen.
Boah, das weiß ich nicht. Ich würde sagen, es gibt, ja, ich glaube schon, dass sie glücklich sind. Das liegt aber auch daran, wenn fünf Leute in der Band dieselbe Meinung besprechen und selbst innerhalb der Band gewisse Themen, und das weiß ich einfach von gewissen Bands, ich meine, wir haben mehrere Südtiroler Bands und ich weiß, dass gewisse Bands einfach innerhalb der Band andere Ansichten haben, okay? Aber diese Themen, die würden sie in 1000 Jahren nicht öffentlich austragen, diese Gespräche, was ich ja total spannend finde. Ich meine, was ist denn langweiliger, als 4, 5, 10 Leuten zuzuhören, die alle denselben Gulasch sagen? Ich mache euch ein Beispiel. Stefan Harder, unser Manager, und ich, wir sprechen teilweise am Tag 2 Stunden. Dann ist noch ein Andi Müller, der Dritte, dazu. Und dann haben wir noch vielleicht einen aus der Band. Dann sind es 3, 4, 5 Leute. Ist ja wurscht. Wir haben fast immer nicht dieselbe Meinung. In vielen Dingen haben wir eine gewisse Ansicht. Das ist politisch, ist es mal die Ansicht und so weiter auf gewisse Themen. Autoindustrie gerade zum Beispiel. Klimaschutz, PV-Anlagen und so weiter und so fort. Da hat man einfach eine gewisse andere Ansicht, zum Beispiel Fördergelder in der Landwirtschaft zum Beispiel. Ich bin natürlich total pro, weil ich Landwirt bin, die anderen sehen es komplett anders. Vorteile für Urlaub auf dem Bauernhof. Ja, nein, der eine ist mehr für die Hotellerie, der andere Urlaub auf dem Bauernhof. Dann reden wir um Milliardenhilfspakete in Italien von der EU, Corona-Hilfen annehmen nicht, zu wenig, zu viel. Höchststeuersatz, Enteignung, Erbschaftssteuer, das sind ja immer so Themen. Das sind fünf Leute, jeder hat seine eigene Erfahrung, jeder hat eine andere Meinung. Und das finde ich toll. Ob sich da was ändert, das ist die andere Frage. Aber ich finde es toll, dass man diese Themen auch konträr beleuchtet. Und gerne können auch andere dazu geschaltet werden. Die können auch zuschauen, das ist im Nightliner so, das ist im Backstage-Bereich so und so weiter. Auf die Bands zurückzukommen, ist mir eine Sache aufgefallen, dass ich ein Live-Interview vermisse von vielen Bands, wo ich das Gefühl habe, das sind jetzt verschiedene Leute mit verschiedenen Meinungen und auch konträren Ansichten zu Werk und können trotzdem gut miteinander. Und die ganzen Themen gegen Fuck dies und Fuck das und gegen dies und gegen das und gegen nochmal was und gegen nochmal was und wir sind im Endeffekt, das frage ich ja, gegen was seid ihr denn alles? Für Regenbogen und dann bin ich noch für Elfen und wie heißen sie denn, Einhörnchen und das ganze Zeug, das ist ja alles gut, kann es ja sein. Aber substanziell betrachtet, glaube ich, wer heute mit offenen Ohren und Augen durch die Welt geht, der weiß, dass es zu einfach ist, einfach nur zu sagen, ich ignoriere eben genau, was ich vorhin gesagt habe, dass fünf Leute anders geprägt sind, anderes Aufwachsen haben, andere Sorgen, Ängste, Wünsche, andere Umstände, andere Familienverhältnisse, andere Bankkonten, egal was haben. Und deswegen kann ich doch nicht hergehen und sagen, ich bin, alle fünf denken identisch. Das ist einfach nicht möglich. Und deswegen würde ich mir häufiger wünschen, von unterschiedlichen bandinternen Meinungen zu lesen oder zu hören oder zu sehen. Und vielleicht passiert das ja auch, vielleicht sogar in diesem Podcast, wer weiß, wie das weitergeht. Aber ich streite mich beispielsweise sehr, sehr gerne, ob das Andy Müller ist oder sonst, das kostet immer Nerven. Aber am Ende gibt man sich die Hand und sagt, du, ich habe von dir echt diesen einen Satz, den habe ich mitgenommen, ohne Scheiß, ich habe da echt falsch gelegen und das habe ich falsch gesehen. Und dann sage ich, und du Arschloch, nimmst mir meinen Satz aber auch mit, weil da hast du mir auch beigepflichtet. Und so, und das ist für mich Mittagstisch Familie zu Hause. Deswegen geht man heim Mittagessen, sonst kann ich auch allein am Imbiss stehen irgendwo. Nicht bei uns drin, bei uns sind immer viele Leute. Nur jetzt will ich das sagen.
Mittagstisch oder abends der Stammtisch. Und das hat leider Social Media abgelöst. Und dadurch hat man, glaube ich, viele Sachen auf der Strecke geblieben.
Leider. Das ist leider Gottes wahr. Und ich weiß auch nicht, wo diese Reise noch hingeht. Ich kann mir aber vorstellen, dass diese Meinung, nämlich sich zu wünschen, dass es sich je nochmal in eine andere Richtung dreht, auch viele andere Musiker und Künstler und egal wer auch wünschen. Also die Generation, wie ich es bin, 1981er oder meine Bandkollegen, wir sind diesbezüglich, haben wir tatsächlich ein und dieselbe Meinung, dass uns die Entwicklung, die teilweise Social Media hervorgebracht hat, im gegenseitigen Umgang furchtbar auf den Zeiger geht. Und wir uns wünschen, dass es besser wird.
Aber ich finde, das sind halt wir, die die anderen Zeiten sozusagen noch miterlebt haben, wie Stammtisch oder Familientisch, wo drüber geredet wird, halt ein bisschen in der Pflicht, A, wenn man Kinder hat, es an die Kinder weiterzugeben oder B, wenn man sie nicht hat, an Jüngere einfach weiterzugeben, dass sowas überhaupt mal existiert hat und dass es so viel wertvoller war als nur in Social Media, damit man überhaupt versuchen kann, dem entgegenzuwirken. Weil wenn die Generation das gar nicht kennen, wo sollen sie es dann herziehen? Deswegen ist es schon ein bisschen unsere Pflicht, das den nächsten, den folgenden Generationen schon noch ein bisschen zu erklären, wie das war.
Du, das wird letzten Endes nur dann möglich sein, wenn man insbesondere auch die Zeiten der Nutzung beschränkt. Ich mache ein Beispiel, ich nehme mich da nicht raus, es ärgert mich tierisch und ich habe keine Macht, wirklich gar keine Macht. Hab immer früher drüber gelacht, weil ich gehört habe, dass die Kinder meiner Schwester, die ein bisschen älter sind, so viel Zeit irgendwie am damals war es noch das iPad vom Papa oder sonst was, da für YouTube und so weiter. Und das habe ich gedacht, wenn ich mal Kinder habe, dann wird das sicher anders sein. Maximal eine halbe Stunde ab 13. So. Es kam komplett anders. Die Sache ist nämlich die, dass ich teilweise auch selber zu viel Zeit auf dem Handy verbringe, dann ist es schwer, den Kindern zu sagen, du verbringst viel Zeit, weil dann vergleichst du mal die Bildschirmnutzungszeit, dann bist du irgendwann mal auf 6-7 Stunden oder noch mehr, denn im Urlaub bist auch mal 10. Und ich glaube, es wäre notwendig, dass die, wie nennt man das denn, die Hersteller inklusive der Politik sozusagen eine Art Zeitlimit auf diese Geräte spielen würden für die Nutzung von eben gewissen Apps. Das ist ein Thema. Das zweite Thema ist, dass ich, was ich bei meinen Kindern einfach auch mitgekriegt habe, sehr viel Zeit, die wir früher in der Garage oder auf der Parkbank mit dem Mofa oder sonst was verbracht haben, insbesondere seit Corona, geht heute in virtueller Art und Weise, wie wir es gerade machen. Also sprich, wir schauen uns hier eigentlich ein Wahnsinn. Wir schauen in Plastik-Metallgerät rein, ein paar hundert Kilometer weit entfernt und kommunizieren gleich, wenn nicht mehr, als man es früher Auge in Auge irgendwo am Waldesrand mit einer Aussicht über eine schöne Stadt gemacht hat, mit ein paar Bier in der Hand und so weiter. Aber du hast vorhin richtig gesagt, sie haben es nicht kennengelernt, viele. Weil viele Zeit in der Jugend durch die Ausgangssperren vorbeigezogen ist und somit ist dieser Hunger nicht gewachsen danach. Ich glaube, das wird das Thema dann nächsten Jahres sein zu einigen weiteren, wo es Veränderung braucht, weil wir ansonsten ein ganz, ganz großes Ding der Menschlichkeit, ja, also Teile davon verlieren, nämlich sich anzufassen, zu sehen, zu riechen, zum Armen, egal was. Und das, wann immer das Herz es will, fern vom Handy. Und dann würden auch gewisse Sachen einfach auf taube Ohren treffen, schlichtweg, weil sie einem nicht angezeigt werden in der Zeit. Aber wie gesagt, ich bin kein Politiker, vielleicht werde ich es irgendwann mal in ganz, ganz vielen Jahren, weil es mich natürlich immer juckt, auch an gesellschaftlichen Diskussionen teilzunehmen und vielleicht was zu verändern. Aber da könnten wir jetzt 5 Tage sprechen. Mich würde es ja auch interessieren, was ihr dazu sagt. Aber selbst ich als Vater bin nicht imstande, das derzeit unter Kontrolle zu haben.
Weil dann sind wir auch wieder beim, dann ist es ja wieder so eine Art Verbot. Und wie warst du, wie waren wir als Kinder? Ein Verbot hat ja eigentlich eher angereizt, was anders zu machen. Deswegen glaube ich eher, dass man halt einfach erstmal zeigen muss, was es denn noch theoretisch anderes gäbe.
Ja.
Und dann, dass sie dann von allein drauf kommen, oh, das wäre eigentlich, glaube ich, viel cooler, wenn wir das machen würden. Und dann würdest du, glaube ich, nachhaltiger was verändern können, anstatt zu verbieten.
Das sehe ich ein bisschen anders. Kennt ihr euch noch an die Super Nintendo-Konsole erinnern?
Ja, klar.
Es gab ja die erste, die NST oder wie die hieß, ich weiß es nicht mehr, die ganze erste. Und dann gab es den Super Nintendo. Und ich habe mit 7 Jahren angefangen zu arbeiten, kam dann nach 2 Monaten auf den Bauernhof zurück und habe damals 100 Mark umgerechnet. Genau 100 Mark verdient. Und die Konsole kostete dann 230 Mark umgerechnet. Mit Super Mario Brothers drauf und mit der Kant, mit der Pistole, so ein Kombipaket. Und kein Scheiß. Mein Vater hat die Differenz draufgelegt, weil er gesagt hat, er ist stolz auf mich, weil ich den ganzen Sommer da gearbeitet habe und so weiter. Und ich wurde dann über das Spiel Street Fighter, hat ein Kumpel gehabt, dann habe ich so dermaßen viel gezockt Nachmittag, dass mein Vater irgendwann gesagt hat, du, wenn du nicht weniger spielst, dann nehme ich sie dir. Und natürlich habe ich nicht darauf gehört und irgendwann war die Konsole weg. Und das hat mich gezwungen, das zu tun, was ich eigentlich am liebsten gemacht habe, nämlich auf Baumhäusern Häuser bauen, Fußball spielen, dann war ich bei Jose Cambudo auf der Straße unterwegs, letzten Endes im Freien. Und irgendwann stand die Konsole wieder da. Und da hat sich in der Zwischenzeit meine Vorliebe fürs Draußensein so kräftig aufgebäumt, oder meine Liebe dafür, dass ich keinen Bock mehr auf den Computer hatte. Und das ist in dem Fall wirklich so passiert. Das heißt nicht, dass ich nie mehr gespielt habe, okay? Aber die Prioritäten haben sich verschoben. Und ich bin ein Mensch, der glaubt, dass gewisse Dinge auch ein bisschen hart durchgesetzt werden müssen. Und das ist ja auch kein generelles Verbot, weil ich hau ja nicht das Handy in den Fluss und sag, du hast nie mehr eins. Sondern ich sage, es müssen 2,5 Stunden pro Tag muss genug sein. Teile die Zeit ein. Kann man machen. Aber am besten wäre es, damit es gerechter hergeht und die Diskussionen eben nicht entstehen, dass man es so einführt wie beispielsweise, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, aber ich habe das mal gehört, dass man in China gewisse Social-Media-Kanäle nur mehr für ganz gewisse Zeit am Tag freischaltet und dann geht's nicht mehr. Und das wäre eine Möglichkeit, weil wenn alle nicht mehr können, dann ist der Fußballplatz 1000%ig der erste Anlaufplatz oder die Skateboardrampe oder sonst was. Aber natürlich, wenn jeder immer nur weitermachen kann, dann bist du jedes Mal der einzige Arsch, der dann alleine Fußball spielt und das ist scheiße.
Da stimme ich dir zu. Wobei ich auch immer noch sagen muss, dass dann auch wieder eine Art, einfach eine Einschränkung und Kontrolle von der Politik ist.
Ja, ist schon, aber das ist Schule auch.
Wo wir immer schon drüber motzen und schennen, dass es so ist, dass sich die Politik so in das Leben einmischt und dann wäre es ja da eigentlich auch so.
Nö, das tue ich ja nicht. Nee, das ist nicht so. Ich sagte nämlich was anderes, weil Schule gehen tut auch keiner gerne und das müssen wir. Das ist ja keine Einschränkung, das bringt ja ein ganzes Land nach vorne. Und genauso ist es, dass der Handykonsum zu hoch ist, das sagen Wissenschaftler, das sagen Eltern, das sagen sogar die Betroffenen selbst teilweise. Schon kleine Kinder verstehen, dass es eigentlich zu viel ist, okay? Und deswegen ist es tatsächlich so, dass wir den Markt, diesen milliardenschweren Markt des Social-Media-Bereichs, die Zähne zeigen müssen. Und ob das, wie gesagt, als Staat passiert oder letzten Endes vielleicht auch über die Eltern oder vielleicht über die Schulen, ich weiß es nicht. Ich sag euch, meine beiden Töchter, die haben den ganzen Tag, dürfen sie das Handy ja nicht nehmen, weil sie in der Schule sind. Da wird ihnen das Handy abgenommen. Alle Eltern durch die Bank haben das für gut empfunden. Und die Kinder haben am Anfang auch die ersten zwei Tage gejammert, danach nichts mehr gehört, ja, weil alle keins haben. Dann ist es fertig gewesen, Diskussion. Und Einschränkungen, wie gesagt, gibt's auf der Autobahn, der Geschwindigkeit. Es gibt Behindertenparkplätze, würde ich auch gerne parken, darf ich aber auch nicht machen. Ich muss Steuern zahlen, mag ich auch nicht, muss ich auch machen. Ja, ich habe Auflagen bei Konzerten, die gehen mir auch auf die Eier, muss ich auch machen. Also ein bisschen geregelt muss es ja wohl sein. Und das heißt nicht, dass ich deswegen Freund von Verboten bin, ganz im Gegenteil, ich am allerwenigsten. Aber ich bin Freund von Hausverstand und hier brauchst du einen Hausverstand.
Okay, also jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift.
Ja, wir können das immer machen. Ich rede ja gerne mit euch und wie gesagt, wir können über alles reden und wir können auch das cutten und dann nächstes Mal eine Sendung weitermachen. Mir geht alles gut. Ihr entscheidet, ich bin nur Gast.
Darauf kommen wir natürlich sehr gern zurück.
Aber jetzt kommen wir wieder ein bisschen zurück aus der Welt zu dir persönlich. Nachdem du ja das Buch schon vor längerer Zeit geschrieben hast und jetzt hast du ja schon hunderte Male darüber gesprochen, gibt es mittlerweile irgendwas, was du dem Buch noch hinzufügen würdest oder vielleicht weglassen würdest, weil es zu viel Missverständnisse gegeben hat?
Nee, es gibt einige Dinge, die ich dem Buch hinzufügen möchte. Ich habe tatsächlich schon eine Liste gemacht, ich habe aber mit dem Verlag geredet, weil ich ein Angebot auf dem Tisch habe für ein zweites Buch und interessanterweise werde ich das Buch aber jetzt für ganz, ganz lange Zeit nicht schreiben. Und zwar, weil es geheißen hat, die erste Auflage, die geht immer gut und die zweite ist immer ein Flop. Da muss ich natürlich auch zuhören. Warum? Weil es sich einfach auf dem Markt immer so bewiesen hat, dass es eben so ist. Und Flop will ich keinen hinlegen und Zeit habe ich jetzt gerade auch nicht und Lust habe ich jetzt auch nicht gerade genau sowas zu machen. Aber ich habe eine Liste bei mir auf dem Handy da irgendwo, zwei Punkte unter meinen Songideen oder Songtexten und so weiter oder Marketingideen, die ich so aufschreibe, wo ich gesagt habe, ach Gott, das ist schade, dass es das nicht geschafft hat ins Buch.
Das Angebot für nächstes Buch, da geht es explizit um eine zweite Auflage oder um faktisch ein neues nächstes Buch?
Ach, da gibt es mehrere Ideen, die ich mal mit dem Verlag besprochen habe und vielleicht ist es auch ein guter Moment, das mal zu fragen, weil da frage ich auch mal die Runde, vielleicht danach in den Kommentaren oder so, was die Leute da besser finden. Ich habe drei Ideen für ein Buch. Nummer eins ist, ich habe mir eine Art, so ein Blödsinn, ich habe mir so ein Ape 50 gekauft, so ein Dreirad. Und ich habe mal überlegt, ob ich mit diesem Dreirad nicht mit Patrick als Videomann, als Begleitung gewisse Städte abklapper und in diesen Städten Leute treffe, die über die Geschichte der Stadt sprechen, die mir die besten Gerichte präsentieren, die mir die geilsten Handwerksbetriebe zeigen, die mir die Kultur näher bringen und so weiter. Und wo ich letzten Endes einfach für ein, zwei Tage beispielsweise Römer werde oder Neapolitaner oder sowas. Das ist so eine Idee, wo man ein Bildband machen könnte mit Fotos drinnen, wo es dann auch so eine Art Doku-Reihe dazu geben würde und so weiter. Fand der Verlag gut. Warum der Dreiradler? Das hat einen Grund. Mit dem kannst du fast überall in die Städte reinfahren. Da hast du ein bisschen Equipmentplatz. Da kann Patrick hinten reinspringen. Zudem sieht das super aus. Und da könntest du so eine Art auf drei Rädern unterwegs in die Städte der Welt. So, über der Welt. In Italien würde ich mal anfangen. So, das ist ein Buch. Das zweite Buch würde ich gerne mit meinem Kumpel Andreas Sorzi schreiben. Und zwar habe ich eine total tolle Idee mal mit ihm besprochen, auch im Sof, über eine Art Krimi. Und ich lese und höre total gerne so Krimis. Und ich glaube, das wäre mal ein tolles Projekt, sich mal mit Andi irgendwo hinzusetzen und mal die ganzen Ideen. Kausen hätte ich auch gern dabei, weil Kausen ist so ein guter Guide, der sagt, Jungs, da verrennt ihr euch. Oder, ey, übertreibt ihr da nicht ein bisschen oder so? Dafür würden wir den wahrscheinlich noch brauchen, wegen Profi und so, was wir schon hatten. Das ist das Zweite. Das dritte Buch wäre tatsächlich ein Buch, wo es um Freundschaft geht. Und zwar darüber, was ist der Leim der Freundschaft? Was machen Frauen mit Freundschaften? Was macht die Zeit mit Freundschaften? Was bedeutet Pflege von Freundschaften? Was kann man auch Freundschaft sozusagen überdüngen? Oder was macht das Alter mit einem? Wie geht man mit Verletzungen um, die einem vor vielen Jahren noch gar nicht so schlimm vorgekommen sind, aber die heute in einem hochkommen, weil man anders denkt oder sonst was? Und dafür gibt es auch so eine Idee. Und dann, wie gesagt, ich habe vorhin falsch gesagt. Und dann gibt es nochmal die Idee einer Fortsetzung, aber das von Freiheit mit Namen. Aber die wird irgendwann irgendwo und irgendwie erscheinen. Aber das sind so Dinge. Aber das ist jetzt alles in den Sternen. Jetzt ist erstmal alles 100% in Richtung Album VÖ. Von Freiwild in Tour VÖ und Zukunft mit Jonas Föhr und Zicker. Das hat jetzt Priorität und da werde ich mich auch nicht ablenken mit anderen Dingen. Meine Güte, rede ich viel.
Ja, das ist doch schön. Macht am Ende auch das Schneiden einfacher.
Naja, sehen wir dann.
Ist es jetzt eigentlich tatsächlich so, dass es gar kein Buch benötigt hätte, hätte man quasi die Lieder sich immer sehr genau angehört? Es sind ja dann doch einige Songzitate im Buch.
Ja, aber wie es im Buch auch schon drinnen steht und in unzähligen Interviews auch schon gesagt, ist ein Buch viel geduldiger. Ich kenne auch Bücher von Sting, von Sunrise Avenue. Ich kenne Bücher von AC/DC, von Metallica, von Motorhead und von, wer ist denn noch, Eric Clapton und Eddie Van Halen und so weiter, die ich alle gelesen. Und jedes Mal hat mir das Buch Seiten des oder der jeweiligen Künstler gezeigt, die ich durch die Songs A nie erfahren hätte. Und am Ende, muss ich sagen, hat sich das Bild auf den Künstler fast immer gedreht. Manchmal ins Gute, manchmal nicht so ins Gute. Aber interessant und spannend fand ich es allemal. Und dann haben für mich die Songs auch noch mehr Sinn gemacht, als ohne dieses Hintergrundwissen. Und das ist die Antwort, ja.
Ich muss noch mal kurz zu einem Vorschlag von deinen Büchern zurückkommen, wo du durch die Städte reisen willst und einfach da Leute kennenlernen möchtest und vorstellen möchtest. Ist die Idee ein bisschen dadurch gekommen, ich meine mich zu erinnern, dass Samuel Koch mal bei dir zu Gast war und der ja auch was Ähnliches gemacht hat, glaube ich, oder?
Das weiß ich nicht.
Videoformat.
Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, also ich kann das sagen, ich habe mit ihm darüber nicht gesprochen, wusste ich auch nicht und ich kenne auch das Format nicht. Mir ist die Idee deswegen gekommen, weil, wenn ihr euch erinnert, ich habe vor kurzem so ein Video gemacht, wo ich nur mit dem Hund von mir eine Runde gemacht habe, die ich fast täglich gehe. Und habe mir da mal die Zeit genommen, sozusagen die Kamera einfach immer weiterzustellen und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich die Bilder hier von der Stadt. Und bei manchen Orten, bei einem gewissen Wegkreuz oder bei einer Brücke oder Unterführung oder sonst was, da habe ich so viele Dinge erlebt, ob das ein Fotoshooting war oder ob mal ein Interview für eine DVD oder irgendein Treffen mit irgendwem oder sonst was oder eine Entscheidung an gewissen Parkbänken gefallen sind, da kannst du ja ewig viel erzählen. Und das ist in den 3,5 Minuten mit dem Song einfach nicht möglich. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich bin so oft durch meine Arbeit als Zimmerer, als Monteur in Florenz gewesen, in Pisa, in Livorno und so weiter und so fort. Ich kenne da die gewissen Gasthäuser und ich bin dann sehr oft mit meiner Familie nochmal dahin gefahren, weil ich wissen wollte, wie hat sich die Stadt verändert in 10, 15, 20 Jahren jetzt mittlerweile, wo ich zum letzten Mal da war. Und dann habe ich mir gedacht, schade eigentlich, dass ich das nicht irgendwie aufgenommen habe und so weiter. Und dann habe ich das eben mal mit dem Verlag besprochen und sie gesagt, das wäre doch total schön, so ein Buch, wo du auch die Fotos hast und dann kannst du deine persönlichen Geschichten erzählen. Und viele wissen es vielleicht nicht, aber ich bin ja jemand, der sehr oft sich in den Zug setzt und einfach sag, okay, wo fährt der nächste Zug hin? In welche Richtung? In der Stadt wäre es cool, heute den ganzen Tag zu verbringen. Und die Eisenbahn ist in Südtirol, halt in ganz Italien, viel günstiger als in Deutschland und auch viel pünktlicher als in Deutschland, was auch nicht schwer ist. Und manchmal sitze ich dann irgendwie vorm Kolosseum und schreibe hier den ganzen Tag einfach ein Newsletter und oder einen Song. Und somit bin ich ein großer Liebhaber dieser Städte geworden. Und das würde ich gerne mit anderen Leuten teilen. Und die Geschichten dazu erzählen und die Menschen kennenlernen.
Ja, klingt jetzt schon spannend, also zumindest für mich.
Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt, was die Leute sagen, die den Podcast hören. Oder ob ihn überhaupt jemand hört, das weiß ich ja nicht. Oder jemand sagt, ach Gott, ist das alles scheiße. Nee, jetzt schauen wir mal.
Hast du ihn schon mal gehört?
Nee. Nein, ich habe ihn nicht gehört. Ich habe ja gesagt, ich komme ja hier wie die Jungfrau zum Brunnen. Und, oder sagt man das überhaupt? Die Jungfrau zum Brunnen, ja. Zum Kinde.
Bei uns müssen Sprichwörter nicht immer so richtig sein, haben wir schon festgestellt in den letzten Folgen.
Ja, also die Jungfrau zum Kinde und der Krug kommt zum Brunnen und so weiter und so fort. Und der Frosch kommt aus dem Brunnen und so weiter und so fort. Ich glaube, da nehmen sich die Südtiroler nichts mit den Franken und Sachsen und jeder glaubt sich die Worte so, wie er es braucht.
Ja, und jetzt schneiden wir die Sprichwörter so zusammen, dass sie vielleicht dann doch passen.
Auf keinen Fall.
Abschließende Frage zum Thema Buch. Jetzt hast du dich als Jugendlicher selbst beschrieben. Du hast ja, wie wir alle wissen, zwei Töchter. Wie würdest du reagieren, wenn jetzt eine deiner Töchter einen Freund nach Hause bringt, quasi den jungen Philipp Burger?
Dann würde ich sagen, was ein geiler Typ, dein Freund. Was ein, ach was, boah, das sind Fragen. Ich sag euch was, kein Scheiß. Ohne was schön zu reden oder irgendwas zu dramatisieren, beides. Ich sag euch was, mir wäre lieber, wenn sie jemanden bringt, der wie ich zwar in Sachen politischen Ansichten oder Handlungen im Falle, wie es bei mir so war, sozusagen dieses auch öffentlich zeigen. Ich meine, das ist natürlich auch totaler Blödsinn. Nur, was ich unserer ganzen Bande anrechne, hoch, und das ist wahrscheinlich die schönste Begleiterscheinung gewesen. Wir waren fleißige Arbeiter, die jeden Tag aufgestanden, einen Arsch hochgekriegt haben, um arbeiten zu gehen, wegen diesem Working Class Spirit. Wir haben unser Geld verdient selber, wir haben es auch selber ausgegeben. Wir haben für die Fehler, die wir gemacht haben, auch gezahlt oder letztendlich gebüßt. Und wir waren frei von Drogen. Das sind schon mal vier Sachen. Wir haben keine Sachen beschädigt. Wir haben letzten Endes eine wilde Jugend gemacht und gehabt und waren verschrien und so weiter und so fort und uns auch mal geprügelt, egal was. Aber wenn sie mir mit so einem Junkie kommt, meine Tochter, ey, dann drehe ich total durch. Also das ist für mich weitaus schlimmer als das, was ich gemacht habe, weil wo viele Leute einfach immer sagen, ey, das sind ja nur Drogen. Ja, dann sage ich ja, wenn ich das nur so sage, dann sage ich ja, damit unterstützt du natürlich auch den illegalen Markt. Dafür sorgst du für letzten Endes, wenn man es ganz weit denkt, auch ein bisschen mit für Kriminalität. Dafür sorgst du auch für weitere Leute, die das auch austesten und so weiter und so fort. Also die Sogwirkung, die da ist auch im Drogenbereich, die ist gigantisch und von dem her nochmal, das ist so eine Geschichte, wo ich mich am meisten fürchte, dass meine Mädels irgendwann so einen Scheiß machen, ey, dann drehe ich durch. Das würde ich nicht verkraften. Aber ich wüsste, was ich hoffentlich tue, und das wäre. Hart, glaube ich. Also das könnte ich nicht, ja, das würde ich sehr schwer verarbeiten.
Wobei hier, glaube ich, immer vereinfacht gesagt oder dargestellt ist, wenn sie mit so einem Junkie kommt, weil es da, glaube ich, auch oftmals einfach Gründe leider gibt, warum es da zugeführt hat. Also es kann wirklich mal aus dem, also das kann man, glaube ich, auch nicht verallgemeinern.
Aber am Ende ist es trotzdem ein Junkie.
Am Ende sind es Einflüsse von meistens Freunden. Meistens ist es ja nicht so, dass sich jemand festhält und sagt, jetzt jage ich dir jeden Tag irgendwas rein und damit du abhängig wirst. Das wird's, boah, vielleicht gibt's das auch, kann ja sein. Aber ich rede von Kreisen, wie wir es ja auch in Südtirol haben, und da ist Thema jetzt ein großes, Drogen jetzt ein sehr großes Thema geworden. Ja, ist es. Und weil die Leute darauf abfahren, teilweise mehr als früher und teilweise viel weniger so feiern, wie wir es gemacht haben. Ob das jetzt gut war oder nicht mit Alkohol, weiß ich nicht. Aber das Thema Drogen an Schulen ist ein ganz großes in Südtirol mittlerweile. Sehr groß.
Okay, was sind das dann für Drogen?
Ja, ich fange jetzt mal an mit der vermeintlich harmlosesten mit Hasch. Wo ich auch eine andere Meinung habe als sehr viele andere. Ich habe auch Freunde, die kiffen, und ich muss leider Gottes sagen, dass sie fast durch die Bank einfach sehr langsam sind in der Birne und einfach sehr wenig auf die Reihe kriegen, meistens sehr unpünktlich sind und teilweise auch sehr depressive Verstimmungen haben nach den ganzen Jahren. Das ist einfach Fakt, und so harmlos ist es nicht.
Ja, okay. Gibt es da noch andere Drogen an den Schulen?
Ja, natürlich gibt es das. Es gibt teilweise Speed, es gibt teilweise auch sehr junge schon mit Kontakt mit Heroin. Es gibt natürlich auch Ecstasy und so weiter. Es gibt die K.O.-Tropfen-Geschichte, die man immer wieder hört, erst vor 2 Wochen. Und das ist das, was ich nochmal sagen will, bei uns kein Thema gewesen. Für uns war das ein rotes Tuch, weil die Szene das einfach so gehandhabt, dass es geheißen hat, das macht hier keiner, und wenn das einer macht, ist er raus. Und somit kamen wir durch die wilden Jahre drogenfrei, und dafür bin ich dankbar. Wenn auch ich jetzt weiß, dass viele sagen, ja, Alkohol ist auch Drogen, stimmt. Dann sage ich, aber für mich trotzdem andere, wenn man die ganze Woche arbeiten geht und sich am Wochenende mal einen die Rübe gießt, dann sehe ich es anders, ja. Auch nicht optimal, aber ist Teil unserer Kultur leider, oder weiß ich nicht, ist halt so.
Und auch hier gilt ja wieder das Thema, da muss ja auch nicht jeder die gleiche Meinung hundertprozentig haben.
Nee, aber die Meinung hat ja mit dem gar nichts zu tun. Es geht auch um wissenschaftliche Erkenntnisse, und eines ist de facto so, dass die Folgen von hochgezüchteten Marihuana nicht ohne sind, insbesondere für ganz junge Leute.
Das stimmt auf jeden Fall. Jetzt machen wir mal einen klaren Cut und gehen über zu unserem lieben FWSC. Dieser macht ja seinen Namen Supporters Club in vielerer Hinsicht alle Ehre und ist auch übrigens der Grund, warum wir eigentlich heute hier sitzen und miteinander sprechen. Wie siehst du denn die Zusammenarbeit zwischen Band und FWSC? Was gab es für gemeinsame Meilensteine und wie hat sich sie entwickelt?
Naja, wenn ich ganz ehrlich bin und ich möchte ehrlich sein, dann hätten wir seitens der Band mehr für den FWSC machen können. Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann hätte es in Sachen Treffen und so weiter auch teilweise besser ablaufen können von der Organisation her. Ich bin kein Freund von diesen ganzen Paragraphen, die gehen mir sowieso furchtbar auf den Zeiger. Eine Sache, die mich furchtbar gestört hat, sage ich mal, war die Geschichte in Geiselwind, dass beispielsweise Leute, die von gewissen Menschen mitgebracht, von FSC-Mitgliedern mitgebracht wurden, dann draußen warten mussten. Das fand ich wirklich affig. Dass man da so keine Ausnahmen, ich verstehe schon die Regularien und so weiter. Nichtsdestotrotz, glaube ich, lernt man daraus, und ich glaube, dass der FSC fundamental wichtig ist für die Band, dass wir zukünftig enger mit der Band, also mit dem FSC zusammenarbeiten möchten. Ich bin dankbar, dass es da insbesondere jetzt gerade viele neue Gespräche für gewisse Projekte gibt, und ich muss auch tatsächlich eine Geschichte sagen, die mir gerade aufgefallen ist. Wir haben jetzt dieses Wochenende mit dem Fischereiverein in Brixen den Tag, glaube ich, der sauberen Gewässer. Der ist, glaube ich, international, wo ich gemerkt habe, solche Aktionen, die bringen Vereine, Clubs einfach zusammen. Das sind Dinge, wo man für die Welt, für andere auch was Gutes tut, dann ist man part of the project, man engagiert sich und so weiter. Und ich glaube, Luft nach oben ist ein Haufen da. Ich finde, jetzt ist so eine Art Neustart, genau wie bei Freiwild sich viele Stellschrauben gerade verändern und so in sich einrasten, glaube ich, passiert es jetzt auch beim FSC. Und das werden wir, wo immer wir können, unterstützen. Das kann ich vorhersagen, beziehungsweise das haben wir uns jetzt auf ganz fett auf dem Plan markiert. Und deswegen glaube ich, dass da FSC eine gute Zeit kriegt, die noch besser ist als jetzt gerade. Sie war bis jetzt.
Micha hat es ja ganz am Anfang schon gesagt, dass die erste Folge jetzt ziemlich genau 2 Jahre her ist. Und ich kann mich erinnern, dass deine Bandkollegen ähnliche Worte damals schon gewählt haben, dass es jetzt besser wird, dass mehr geplant ist. Und es ging dann auch eine ganze Zeit lang gut und dann ist es wieder ein bisschen weniger geworden. Ist jetzt nur die Frage, wie siehst du das? Glaubst du, dass ihr jetzt die Strukturen dafür geschaffen habt mit öfterem Treffen mit Micha als Vorstand, dass eben das jetzt nicht mehr so passiert, dass es wieder einschläft?
Ich sage es, wie es ist, und das betrifft die Band Freiwild genauso und das betrifft letzten Endes auch die Landwirtschaft in meinem Leben und am Ende geht es bis in die Familie. Ich glaube, es gibt Leute, die führen und es gibt Leute, die ausführen oder folgen und es gibt Leute, die einfach nur dabei sind. Eines ist ganz, ganz klar. Zu viele Köche in der Entscheidung verderben den Brei und auch ein Club oder ein Verein und auch eine Band und ein Bauernhof brauchen wie eine Baustelle ein klares Konzept, klare Terminabsprachen, die brauchen geregelte Abläufe. Und solange diese Sachen nicht funktionieren, das ist, wie gesagt, bei Freiwild auch immer so gewesen, die letzte Zeit, leider Gottes, dass wir jetzt aber erkannt haben, jede Woche ein Meeting zur Band, jede Woche ein Meeting mit dem FSC, letzten Endes Absprachen auch hier auf dem Hof, damit ich da auch die Schere kriege. Es ist wichtig, dass man die Sachen aufschreibt, sich kontinuierlich daran hält. Das ist wichtig, dass man pünktlich ist. Es ist wichtig, dass man Zusagen einhält. Und ich muss es auch sagen, wie es ist. Ich hatte das vorher oft angemahnt und angeprangert. Ohne jetzt jemanden in die Schuld zu reißen, ich gehöre auch dazu. Ich habe es zu wenig ernst genommen und andere haben es auch zu wenig ernst genommen. Und ich glaube, jetzt hat das jeder erkannt, dass es gut und wichtig und schön sein kann, wenn das so abläuft. Und deswegen glaube ich, jetzt hat es auch mit dem Podcast geklappt und jetzt passt es auch dann vielleicht mit diesem Plan der eigenen Zeitung und so weiter und auch mit Listening Sessions für das neue Album und dann werden wir Videos machen, wo wir auch Leute brauchen und Teil davon zu sein, mitzuwirken und so weiter, das hat nicht nur bei Union Berlin gut funktioniert, im Fußballclub und bei vielen anderen, das funktioniert ab jetzt auch beim FSC und bei allen anderen Dingen, die wir gemeinsam anschieben. Und jetzt ist, wie gesagt, auch die Zeit da. Jetzt hatten wir uns mal zurücklehnen können und die Sachen aufschreiben, niederschreiben können. Wir haben Leute mit ins Boot geholt, die uns bei der Zeitung helfen. Ihr beide seid das beste Beispiel für den ganzen Podcast. Wir haben in Sachen Produktionen das Team erweitert, weil wir einfach gewisse Sachen alleine nicht mehr hingekriegt hatten. Wir hatten gesundheitliche Probleme beim Alex Lissakow, bei unserem Produzenten, dem wir auch mal Luft haben geben müssen zum Beispiel und so weiter und so fort. Und jetzt finde ich genau passend zum Frühling rührt sich genau das, was sie geplant haben und jetzt geht's los.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Jetzt aus Sicht als erster Vorstand, nicht als Podcaster. Es tut sich einiges. Wir haben einiges in die Wege geleitet. Jetzt müssen wir es halt noch umsetzen.
Du, ich sag euch, Micha, ich weiß, Stefan, unser Manager, hört das nicht so gerne, aber das siehst du auch, dass er nie auf dem Bau gearbeitet hat. Seit wir 2008 eigentlich stetigen Wachstum hatten, es tatsächlich so, dass mich das teilweise sehr, sehr, sehr zermürbt hat, weil Stefan beispielsweise aus der großen Plattenindustrie kommt und er sagt, das sind Entscheidungen immer viel langwieriger als beispielsweise im Handwerk. Und ich habe die These, ich glaube, sie steht sogar im Buch, aufgestellt. Ich bin nämlich felsenfest davon überzeugt, dass jeder kleine Handwerksbetrieb mit der Art und Weise, wie die große Industrie arbeitet, nach spätestens einem Monat zumachen könnte. Warum? Weil keiner weiß, was der andere macht, weil keiner eine Entscheidung trifft, und zwar heute und nicht erst wir vertagen auf nächste Woche, weil keiner zuständig wäre, die Rechnung zu machen, keiner zuständig ist, die Abrechnung vorher zu machen, weil im Endeffekt hier zu viele Leute irgendwas machen und keiner genau weiß, was er machen soll, weil jeder ganz brutal wichtig ist und jeder ungemein viel mitreden muss. Und das ist Blödsinn, weil jeder soll das machen, was er am besten kann. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich heute 5000 Quadratmeter Hallendach zu decken habe, dann hole ich mir zwei Leute, weil ich andere Sachen, die komplizierter sind, in der Zwischenzeit weiterbringen kann. Und somit lasse ich das die machen, die das gerne machen oder fürs Geld zumindest machen. Und wo ich ganz genau weiß, die können das genauso gut wie ich. Und das musste ich lernen. Das war für mich ein Prozess, insbesondere im Handwerk, wo ich den sofort gelernt habe, dachte, dass es in der Musik nicht so sein muss. Hab's dann aber relativ schnell gelernt. Und jetzt kommen wir vor, haben es die anderen auch gelernt, weil es vonnöten ist. Und auch ein Entwicklungsprozess, jetzt haben wir 23, 24 Jahre auf dem Buckel. Und ja, im Alter kommt die Weisheit oder die Einsicht.
So. Wieder ein Sprichwort.
Ja.
Wir sammeln hier Sprichwörter.
Ja, bitte.
Müsst ihr die alten Folgen mal angucken. Nur weil die Zusammenarbeit jetzt nicht immer so hundertprozentig gepasst hat zwischen Band und FSC, heißt es ja nicht, dass es coole Momente gab in der Vergangenheit.
Na, natürlich gab es geile Momente.
Na, was waren denn deine Lieblingsmomente, so was die Feste oder der Aktionen und so weiter angeht?
Mit der FSC? Wichtigste Moment war ganz bestimmt in Philanders, damals mit Rückhalt, mit der Fahne, wo wir wirklich kurz vorm Handtuch schmeißen waren. Das hat für uns sozusagen diesen bekannten, sympathischen Omas Arschtritt hinten auf den Arsch von jedem gegeben, wo man sagt, ups, was passiert denn da gerade? Nette Leute, kriegst aber direkt mal einen in den Arsch, dass du weitermachst. Das hat mich so an Oma erinnert, wenn man so zu faul war, irgendwas weiterzubringen oder irgendwie gesagt hat, nee, jetzt reicht's so. Und dafür, das ist auch, wie gesagt, bei der Oma, nach diesem Arsch, das hast du noch gerne gehabt. Und so war es auch, oder lieber gehabt. Und so war es jetzt auch beim FSC. Natürlich waren es die gewissen Feiern. Für mich war es ganz bestimmt die Schifffahrt, furchtbar lustig und so weiter. Wir waren mal auf einem FSC-Treffen, wo wir auch mal gespielt haben. Ich meine jetzt nicht in Geiselwind, sondern es war, glaube ich, irgendwo im Freien, was ich super gut fand. Ich fand gewisse...
Ratscher Bergsee.
Wo war das?
Am Ratscher Bergsee.
In Thüringen, ja.
Genau, so hieß das. Ja, das war eine schöne Feier.
Da war auch ein Saloon.
Ja, das war geil. Ich kann mich erinnern an die ersten Gespräche damals auch mit Michel. Ich war noch dabei, als er das Auto gebrandet hat, das allererste FSC gebrandete Auto und so weiter. Und wie stolz wir darauf waren. Ich fand die Gespräche teilweise super in Brixen beim FSC-Treffen, wo Teile vom FSC hier waren. Davor stand, glaube ich, wo wir da oben gegrillt haben. Da bin ich gerade Papa geworden, meine Frau war auch dabei. Und dann haben die Kinder zu Hause Stunk gemacht bei meiner Mutter. Und die Frau musste heimfahren und ich hatte dann freie Bahn mit Marzipan, Frau weg, saufen, lustig, geil, schöner Abend, lustig. Ja, ein Dank auf das Kindergebrüll. Da waren wir Männer unter uns mit ein paar Mädels dabei. So, oh nee, Blödsinn. Und letzten Endes wird es eine gute Zeit geben und ich freue mich drauf. Und dann quatschen wir über die ganzen Dinge, können mich immer mal wieder erinnern. Und dann fällt mir immer wieder eine kleine Anekdote ein. Ich habe ja so ein Langzeitgedächtnis, hoffentlich bleibt's. Und ja, wird gut mit euch allen.
Apropos stolz auf den FSC. Warst du gerade als Songwriter damals stolz, als der FSC klammheimlich einen eigenen Song rausgebracht hat?
Welchen?
Ja, den FSC-Song.
Seht ihr das F, seht ihr das W?
Unser, ja, genau.
Ja, du denkst klammheimlich, wenn ich den geschrieben habe.
Den ersten?
Welchen? Seht ihr das F, seht ihr das W? Das meinst du?
Ja.
Ja, das habe ich geschrieben, das hat Frank gespielt. Halt gesungen. Das, ob du Sozialfall oder Banker bist.
Ja.
Ja klar, das ist ja mein Song.
Ah, siehste, hab ich auch wieder was gelernt.
So klammheimlich, gell?
Ich dachte, dieser eine Song kam von intern von FSC und den anderen hast du gemacht.
Den hab ich gemacht und ich hab den von Frank singen lassen, weil ich gesagt habe, ich hätte gerne hier nicht meine Stimme drauf. Warum? Weil der Wunsch von Nessie und Co. war, wir brauchen hier einen Song, der diesen ganzen Club geil beschreibt, okay? Und so war es eine Auftragsgeschichte, die ich sehr, sehr gerne gemacht habe. Dann auch in Absprache mit dem FSC-Vorstand, was den Text betrifft. Also da sind Leute dann schon mit involviert gewesen. Aber die Grundmelodie und so weiter ist von mir gekommen. Und übrigens sind wir auch Mitglieder, nur so am Rande, nur dass es weißt. Wahrscheinlich die einzigen, die auf der ganzen Scheißwelt Mitgliedsbeitrag zahlen müssen.
Das Thema hatten wir vor 2 Jahren auch schon mal mit einem Bandkollegen. Und wir haben eigentlich das Thema damit begraben gehabt damals, dass wir das nicht immer wieder aufkochen müssen.
Ja. Wobei ihr ja keinen Beitrag mehr zahlt. Ne? Also,
Da gibt es ja jetzt eine Sonderregelung. Männer, man muss auch mal alte Wunden aufreißen und drüber lachen.
Ja, auf jeden Fall.
Sonst ist die Welt zu langweilig. Und es geht ja, wie gesagt, alles seinen guten Weg. Was jetzt wichtig wäre, ist, dass wir, und das sind wir eigentlich so in einem Gespräch drinnen, wo die Leute auch mal zuhören können in einem Podcast, wie das so vonstatten geht. Was jetzt wirklich wichtig ist, sind, dass die Dinge, wie ich es gerade vorhin angeschoben habe, dass wir dafür teilweise auch Leute brauchen aus dem Club, die Bock haben mitzumachen. Deswegen ist ja jetzt auch dann im April dieses FSC-Treffen, das große, wo wir da sind, in Baden-Württemberg, genau, wo wir das auch ansprechen. Deswegen wäre es, wie gesagt, schön, wenn da einige gewillte Leute sagen, hey, ich habe da noch irgendwie eine freie Kapazität oder ich habe sonst was, dass man da die Hand hebt und sagt, ich habe da auch eine Idee. Wir müssen uns die Bälle zuspielen. Dann macht Handball spielen oder Basketball oder sonst was, macht's halt Spaß. Alleine rumrennen nur mit dem Ball, das ermüdet und bringt halt nichts.
Also ihr habt gehört, jeder FSC-Mitglied kann sich gerne künftig auch mehr einbringen. Das bekommt ihr beim Fest besser gesagt. Und wenn ihr noch kein Mitglied seid, könnt ihr natürlich auch gerne den Antrag stellen. Wir nehmen jederzeit neue Mitglieder auf.
Ja, das wahrscheinlich kann ich so nur bestätigen. Und würde mich freuen, wenn der ein oder andere noch zaudert und sagt, hey, was habe ich denn für Vorteile? Ich glaube, man muss sozusagen mal mitspielen, um zu wissen, wie geil es sein kann, Teil dieses Clubs zu sein. Und das dafür werden wir jetzt die Ärmel hochkrempeln und dafür werden wir uns ins Zeug legen und damit werden wir noch enger zusammenwachsen als vorher.
Jetzt hast du uns ja so ein bisschen die Lieblingsmomente mit dem FSC schon gesagt. Wie sieht es denn generell ganzheitlich mit dem Freiwild-Universum sozusagen aus, auch im Hinblick auf dein Solo-Projekt oder so? Was waren da deine Lieblingsmomente? Also ihr habt ja auch die Ausflüge gemacht nach England, USA, Russland, Israel, um jetzt nur ein paar Dinge zu nennen. Was ist da so sein Highlight?
Boah, das ist so schwierig zu sagen. Natürlich die Momente, die du gerade aufgezählt hast, die sind alle Highlights und bei jedem dieser Orte sind Dinge passiert, die ich nie missen möchte, an die ich mich furchtbar gerne erinnere. Für mich beispielsweise, um jetzt mal in eine andere Welt zu tauchen, wo es nicht um den Ort geht, weil Roßlau bei Dessau ganz bestimmt nicht so schön ist wie Tel Aviv oder sonst was, aber ich kann mich erinnern tatsächlich, als wir eine sehr harte Aufnahme hinter uns hatten in Torgau zum Album Mitten ins Herz, wo ich tatsächlich danach die Aufnahme gekriegt habe und gedacht habe, ey, ganz ehrlich, wir haben, glaube ich, alles umsonst aufgenommen, hier stimmt nichts beim Mix, weil Fehler passiert sind und so weiter. Und ich weiß, ich bin dann mit wenig Erwartung nach Roßlau gefahren, mit dem LKW eigentlich mitgefahren und bin dann ins Studio zu Alex rein und habe wirklich nach 3-4 Sekunden gehört, dass dieses Album uns nach vorne katapultieren wird, weil plötzlich die Soundwelt so war, wie ich sie mir einfach immer erträumt hatte. Und ich glaube, damit ist irgendwas in Gang gesetzt worden, wovon wir heute noch zehren. Und diese Zusammenarbeit mit Alex letzten Endes danach auch, was mit Vati passiert ist, der mal gesagt hat, wie meine Gitarre gerade hängt und so weiter, der uns da Inspirationen gegeben hat, der teilweise auch gesagt hat, Junge, gib mir mal die Gitarre, weil ich kann das gar nicht mehr ertragen, dieses Gepfusche und so weiter, dass man da gemerkt hat, hey, das ist ein Mensch, der mit dir, mit dieser Band, egal ob Anschuldigungen von der Band oder von der anderen und Androhungen, wenn ihr mit denen auch arbeitet, dann verlasse ich euch. Die uns immer loyal zur Seite stand, genauso wie ein Alex und so weiter, wo ich sage, da gibt es so viele Momente, immer mal wieder, die ähnlicher Natur waren. Überraschungen im positiven Sinn, Wow-Effekte, teilweise harte Diskussionen, die was hervorgebracht haben oder auch harte Zeiten ihnen gegenüber, wo sie uns die Loyalität bewiesen haben, wo ich sage, das sind ganz viele tolle Momente innerhalb der Band, die auch zu Freiwillig gehören, die auch gezeigt haben, dass wir Teamplayer sind, wo wir gesagt haben, hey, lass doch noch jemanden mit ins Boot holen. Da bin ich wieder beim Fußballspiel. Neue Leute schaffen neue Freude und so weiter. Und das ist letzten Endes auch mitunter eines der großen Dinge, die Freiwillig, glaube ich, anders macht als fast alle anderen Bands. Freiwillig sind wir vier und viele Leute mehr. Und dann zählt da FSC auch dazu. Alleine würden wir es nicht machen. Ohne Scheiß. Alleine würde es uns diese Freude nicht machen. Ob das ein Call ist oder ein Podcast, ob es eine Videogeschichte ist. Und das ist auch eine Sache, die unsere Partner immer mal wieder sagen. Sie fänden es toll, dass wir immer wieder Wertschätzung ihnen gegenüber haben, ob das in Dokus war oder in Roadmovies, egal was, oder ob man sie in Artikeln oder im Buch erwähnt und so weiter und so fort. Und das, glaube ich, sind viele Leute sich gar nicht bewusst, wie viel wir darauf Wert legen, als Band nicht als nur W4 gesehen zu werden, sondern als viele, viele andere, die Gott sei Dank von Anfang bis jetzt einen Berg geile Erinnerungen sammeln konnten, gemeinsam. Und gemeinsame Erinnerungen sind immer die schönsten.
Nimmst du dich da ab und zu selbst mal zur Seite und realisierst das alles und hast da mal demütige Momente, wo du sagst, boah, dass ich das alles erleben
darf?
Soll
ich dir erzählen, guter Mann, jetzt erzähle ich dir eine Geschichte, wo ich erst vor 2 Tagen intensiv mit einem Gast unten von unseren Ferienwohnungen gesprochen habe. Wir hatten 2019, glaube ich, war 19 war Corona, glaube ich, 18 das letzte Konzert in Stuttgart gespielt bei der Tour. Und ich hatte ein Gefühl, wo ich aufgewacht war in der Früh und so einen ganz flauen Magen hatte. Nicht irgendwie Magen verdorben oder sonst was, sondern einfach, das kam vom Kopf. Ich habe gedacht, irgendwas stimmt nicht. Ich war nicht gut gelaunt und ich habe gespürt, ich bin ein bisschen nervös und so weiter. Und dann habe ich das große Bedürfnis gehabt, wie heißt der Fluss? Neckar, oder? Ja. Neckar, oder?
Ja.
Da bin ich mal 5-6 Kilometer runtergelaufen und wieder 5-6 Kilometer zurück, ganz alleine. Und habe mal das Bedürfnis gehabt, die Anfangsjahre abzuspielen wie ein Film, die Höhen und die Tiefen zu durchgehen und letzten Endes bis zu dem Konzert in Stuttgart probiert, eigentlich alles zu verarbeiten. Das hat so 10-12 Kilometer gedauert. Und da kam ich zurück, hab gesagt, ob meine Bandkollegen Zeit haben, eventuell, dass wir uns mal alle treffen, und hab Kai, unseren Road-Captain sozusagen, dazu genommen und Stefan. Und dann war noch Markus Fumulo, unser Produktionsleiter, und hat gesagt, ich weiß nicht wieso, aber ich muss mit Ihnen reden. Und das war genau, wie gesagt, die letzte Tour und dann kam Corona. Und dann habe ich zu denen gesagt, pass auf, ich habe ein ganz scheiß Gefühl, das betrifft nicht diesen Abend, aber ich habe irgendwas, spüre ich gerade, dass es gut sein könnte, weil wir ja eine Pause angekündigt haben, dass wir uns jetzt wirklich mal auf Dinge konzentrieren, jeder für sich, die dieser Band dienlich sein können, oder? Die vielleicht dafür da sein können, wenn mal eine Zeit kommt, wo es nicht läuft oder wo irgendwo mal jemand krank wird. Ich wusste ja nicht, was passiert, aber irgendwie habe ich es gespürt. Und dann habe ich gesagt zu Jonas, Jonas, du hast doch mal immer gesagt, du möchtest diese Tontechniker-Ausbildung machen. Diese SAE oder wie sie halt heißen, so, oder die Hofer und so weiter. Und dann sagt er, ja, das würde er total gerne machen, weil ihm das einfach total gefällt, diese Technik aufnehmen, Gitarren recorden, Gesänge machen, Chöre. Und Jonas hat es gesagt, das macht er. Dann habe ich gesagt zu circa, was wäre deins? Dann sagt er, boah, ihm, er wird da nicht so viel machen. Er glaubt, wenn für ihn was in Frage kommt oder käme, dann wäre es ganz bestimmt eher so Fotografie oder sonst was, weil filmen kann er nicht und Fotos machen kann er, denkt er. Da würde es ihn schon interessieren und er wird total gerne sich auch mal einen Lehrer nehmen und mal beim Bass ein bisschen weiterkommen. Und dann kommt eine Frage von Föhre und die hat mich bis heute nicht losgelassen. Dann sagt er, was soll denn da passieren? Dann habe ich gesagt, du, wenn mal was passiert, dann ist man froh, dass man ein zweites Standbein hat oder dass man vielleicht sich irgendwo mal geschult hat oder dass man Kosten spart, egal was. Und der sagt, das glaubt er nicht, das geht immer so weiter. Dann habe ich gesagt, du, dann bist du sehr, sehr optimistisch, aber du wirst mir eine Freude machen, wenn du beispielsweise in Sachen Drum Recording oder sowas oder Videokiste, so, das lernst. Dann sagt er, ja, wird er machen. Und dann kam Corona und dann war alles weg auf einem Schlag. Und dann wussten wir nicht, wie es weitergeht. Das erste Jahr waren wir froh, dass wir nichts geplant haben. Und dann kam das zweite Jahr. Dann haben wir eine Tour geplant. Dann mussten wir die verschieben. Dann haben wir sie wieder verschieben müssen. Zweimal hintereinander. Und in dieser Zeit ist natürlich sehr oft der Gedanke gefallen, was passiert denn, wenn wir zurückkommen und es nicht mehr anläuft? Und natürlich war die Sorge da. Ich sag's ganz ehrlich, wieso sollte die Sorge nicht da sein? Ich meine, Audi sorgt sich und entlässt jetzt 7.500 Mitarbeiter. Wir haben große Firmen ja auch hier in Südtirol, die Leute entlassen müssen. Und diese Zeile, die man sehr, sehr oft hört, dass nichts für immer währt, dessen sind wir uns bewusst. Was schön ist, ist, dass wir darum wissen, weil wir auch gewisse Fachliteratur gelesen haben. Im Buch, bei mir steht es auch drin, es gibt das Buch Cowboys and Indies. Man spricht immer von 7-Jahre-Zyklen, wie die Jugend auf Musik reagiert und was in ist. Heute ist morgen vielleicht nicht in. Und was total hot ist, ist teilweise einfach dann das nicht nur das Gegenteil, sondern so dermaßen out, dass es überhaupt nicht mehr kommt. So. Und dann hast du zwei Möglichkeiten, was zu tun. Die eine Geschichte ist, dankbar sein und demütig sein für alles, was man schon hatte, für alles, was man erleben durfte und einer von ganz, ganz, ganz wenigen Menschen auf diesem Zeitstrahl mit einem 100. Millimeter der ganzen Welt, dass man so große Konzerte spielen durfte, dass man jeden Scheißtag seinen Job, seinen liebsten Job machen darf. Und dass man auch vielleicht irgendwie so eine Art doppelten Boden aufstellen konnte, dass man sagt, wenn alle Stricke reißen, ich habe noch meine Lehre, ich kann noch aufs Dach gehen, auch dafür bin ich mir nicht so schön. Und vielleicht habe ich angefangen, für andere zu produzieren, vielleicht reicht die GEMA aus noch nebenher und so weiter und so fort. Also dieses Gefühl ist bei jedem total da, dass man dankbar ist. Das ist total wichtig. Und genauso wichtig ist auch zu erkennen, dass es auch mal schlechter laufen kann. Aber auch mit der Hoffnung, dass es dann wieder nach oben geht. Und daraus resultiert dieser Wunsch, der sich die letzten Jahre auch bei jedem von uns im Kopf festgemacht hat, in seiner Sache besser zu werden, in seiner Sache sich mehr zu integrieren, das Team zu vergrößern, auch mehr auf andere zu hören, teilweise auch Konzepte zu überdenken, die bisher gut funktioniert haben und nicht. Und eines gebe ich euch schriftlich, das ist nicht gelogen, das umtreibt die ganze Musikwelt um den ganzen Planeten. Egal mit wem du redest, egal was du liest, es ist dieses Thema Tonträger, Corona war der letzte Brandbeschleuniger, dass überhaupt nichts mehr verkauft wird. Es sind Einnahmen weggebrochen, Merchandising hat sich verändert. Die jungen Menschen, beispielsweise meine Kinder, die hören Musik, wo ich teilweise das Deutsch gar nicht verstehe, weil ich denke, ich bin im Irak. Dass da einfach Leute sind, die sehr arabischen Einschlag haben. Kann man gut finden, kann man nicht gut finden. Aber natürlich auch die Attitüde der Rockmusik. Nämlich zu singen, ich krempel die Ärmel hoch und ich zeig's meinem Chef und ich halte durch, wenn's am härtesten ist und ich tu was für mein Geld und ich tu was mit dem, was ich mir selbst erarbeite und so weiter und ich bin für andere da. Die Texte, die sind anderer Natur als jetzt beispielsweise sehr, sehr oft im arabisch klingenden Hip-Hop sind, wo es heißt, Alter, ich hab die große G-Klasse und ich fahre mit dem fettesten Ring und Gucci und Prada und so weiter und ich nehme mir, was ich will und so weiter. Das ist eine andere Welt. Immer da gewesen, nichts Neues, dass sich die Jugend immer was Neues sucht, alles nicht schlimm, aber wer es weiß, tut sich besser oder tut sich leichter. Und ich habe mich mit dem Thema sehr, sehr oft und lange beschäftigt und ich sage es nach wie vor, egal was kommt, die 23, 24 Jahre, die wir hatten, dafür danke ich, wenn ich mal vor dem lieben Gott wenn ich den mal das erste Mal sehe, dann werde ich ihm die Hand geben und umarmen. Dann sage ich, lieber Gott, danke, dass ich so geil leben durfte, so viele Jahre mit so einer geilen Band und mit so geilen Menschen um mich herum. Und dann kommt das wiederum, was wir jetzt machen. Wir haben noch geilere Songs geschrieben, bin ich wirklich der Meinung. Wir haben uns ins Zeug gelegt für alles. Und wir bauen uns gerade eine Art Gerüst, die eine geile Brücke tragen kann für die nächsten Jahre. Und das ist alles. Und wie es kommt, kommt's. Wir können danach zurückdenken und sagen, hey, wir haben den Traum probiert. Wir werden dafür kämpfen. Wir machen uns fit. Und wir sind einfach für uns, von uns aus betrachtet, schon nach wie vor die Band, die ich als Jugendlicher, wenn ich so ticken würde in die Richtung, am liebsten hören würde, weil ich glaube, dass wir die Themen anpacken, worum andere einen Bogen machen und das auch mit einer gewissen Qualität, die uns selber auch natürlich gut gefällt und scheinbar auch den anderen. Und das ist jetzt ganz viel gewesen, aber das ist das, was ich auch jetzt mit dem Gast unten besprochen habe und nach dem Gespräch ging es mir eigentlich total gut, das will ich sagen, weil ich dankbar bin.
Selbstreflexion und Demut ist auch einfach ein sehr brutal wichtiges Instrument, was jeder mal für sich versuchen sollte, wer es noch nicht gemacht hat. Da geht es einem eigentlich immer besser, wenn man sich selbst reflektiert und Demut zeigt.
Natürlich, es ist ja auch beim Einschlafen ein guter Trick, den ich manchmal anwende, wenn es mir schwerfällt und der Kopf rattert. Dann stelle ich mir irgendwie gefühlt 30 Situationen vor, hintereinander, an die ich mich furchtbar gern zurückerinnere, vom Kleinkind bis jetzt. Und ich merke, wie tatsächlich der Herzschlag ruhiger wird und wie sich sozusagen eine andere Frequenz im Körper einstellt. Und das ist ein guter Trick, der unabhängig, ob du dann schlafen kannst oder nicht, dir trotzdem furchtbar gut tut. Und deswegen freue ich mich manchmal direkt, dass es ein bisschen länger dauert. Weil ich dann denke, ey, jetzt ist genau so ein Tag, wo du genau das machen kannst. Und interessant ist, es fällt einem immer noch ein neuer Moment ein, den man gar nicht so auf der Uhr hatte. Weil das nach oben spült, dieses Gefühl. Und das ist super geil. Und vielleicht gibt es da einen Song darüber. Das ist ja eigentlich auch das Tolle. Es ist so ein, wie beim Karussell, da kommt immer eine Kabine an. Manchmal hält sie an. Und manchmal ist sie wieder weg, aber irgendwann bleibt sie stehen und dann kannst du einsteigen und dann nimmst du es mit.
Apropos zweites, drittes, viertes Standbein. Ihr habt ja Burgers and Kings, es gibt Rookies and Kings. Wir hatten die Idee mit Kids and Kings, quasi eine Kinderbetreuung bei Freiwildkonzerten.
Geil, gute Idee, nie drüber nachgedacht. Kann FSC machen, unterstütze ich total. Du bist der Clown.
Das kann ich natürlich gern machen, ja.
Nee, aber geile Idee. Wieso nicht?
Das hatten wir auch vor 2 Jahren in dem Podcast schon deinen Bandkollegen vorgeschlagen. Haben die das dir nicht weitergetragen?
Nein. Aber vielleicht, ich muss anders sagen. Vielleicht habe ich nicht zugehört. Nicht, dass es arrogant klingt, aber es ist eine Art, die bei mir tatsächlich manchmal passiert. Ich probiere mir die abzugewöhnen. Meistens kriege ich es mit, dass man hinter mir, weil ich meistens am Rechner sitze, und meine Bandkollegen teilweise hinter mir sitzen, dann bin ich mit einer Hälfte vom Hirn auf dem Rechner und mit der anderen kriege ich es halt so ein bisschen mit. Das können Frauen besser, diese, wie nennt man das nochmal, Multitasking ist mir manchmal nichts, manchmal geht's, aber natürlich, wenn sie darüber geredet haben, aber ich fand damals die Konzerte noch so dermaßen weit weg, weil die Planung, wie gesagt, ja nicht anstand, dass ich wahrscheinlich gedacht habe, wenn die Zeit reif ist, dann gehen wir es nochmal an. Aber das könnt ihr euch bitte gerne aufschreiben, weil das ist für mich echt ein wichtiges Thema, weil es gibt wirklich Frauen und Männer, die nicht auf die Oma zurückgreifen dürfen, auf die Kinder aufzupassen. Und das finde ich total schön, natürlich. Vielleicht nehme ich meine große Tochter mit, weil die geht da in die Richtung Kindererziehung und so weiter.
Das klingt ja schon mal konkret.
Wir können ja auch einfach mal so ein Testkonzert machen, wo wir das mal einführen. Ja,
klar, gerne.
Und je nachdem, wie sich's entwickelt.
Auf jeden Fall. Es ist, wie gesagt, vielleicht hast du es mitgekriegt, mir ist ja auch geholfen, wenn Ideen von anderen kommen, weil man zermartert sich dann oft das Gehirn. Und wichtig ist halt, damit wir wieder beim Thema Baustelle bleiben, dass man dann hergeht und sagt, okay, ist es jetzt wichtig für die nächste Sitzung oder vielleicht ist es schon für die übernächste Woche total wichtig, weil sonst ist das dann irgendwo in den Weiten des geistigen Universums und wenn du Glück hast, kommt's nochmal und wenn du Pech hast, kommt's vielleicht auch nochmal, aber dann wird's wieder nicht angegangen und das sind Dinge, die müssen auf die Tagesordnung, das ist Fakt. Und deswegen, ja, danke für die ja, fürs Erinnern, ja.
Ja, Folger, ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam Richtung Schluss von der Folge.
Ja, gerne.
Ja, wir haben jetzt heute ein bisschen überzogen, aber ist überhaupt nicht schlimm. Ich denke, die Folge war trotzdem sehr kurzweilig für die Leute.
Ja, das weiß ich nicht.
Und ja,
meine
ich
Frau
schon.
Würde sagen, jetzt reicht's auch, halt mal im Mund.
Aber wir können ja schon mal spoilern ein bisschen. Es wird in Zukunft und auch in naher Zukunft ein paar mehr Folgen mit dir und mit deinen Bandkollegen geben, wo wir das ein oder andere noch besprechen werden.
Ja, das wird mich freuen. Und ich glaube, es ist jetzt nach dem ersten Mal auch mir selbst bewusst geworden, dass ich das ja auch nicht ungern mache, weil wenn ich jetzt in die Bar fahren würde oder zu meinem Schwager, zu Martino oder auch, keine Ahnung, mit meinen Eltern rede, ich rede wirklich relativ viel, behaupte ich jetzt mal.
Ich auch.
Und aber du.
Ich behaupte das auch mal nicht.
Okay. Ist ja schön, wenn man sich so die Bälle zuspielt, wie ich schon vorhin erwähnt habe, weil ich lerne, vielleicht interessiert jemanden da draußen die ein oder andere Anekdote oder sonst was. Und ich glaube, das ist auch gut für die ganze Bindung vom FSC und vom FSC inklusive Freiwild und auch alle Menschen drumherum, die sagen, hey, ich wusste gewisse Dinge überhaupt noch nicht und so weiter. Und jetzt bin ich neugierig geworden und jetzt will ich auch mit dabei sein. Und das, dafür machen wir's. Und auch solche Gespräche sind ja auch wiederum irgendwie geile Erinnerungen für später. Und das ist gut so.
Und es irgendwann, und auch nicht jetzt in der Folge, vielleicht auch in der nächsten, aber vielleicht irgendwann kommt auch wieder mal eine Idee, wo da nur durch die Gespräche zustande kommt und dann ist es ja auch schon allein deswegen
auf
schon
jeden
was
Fall.
Wert.
Und
interessanterweise haben wir das als Feedback bekommen von ehemaligen Mitgliedern, ehemaligen Vorständen vor 10, 15, 20 Jahren gefühlt, die sich da das anhören, sich in die Zeit zurückversetzt gefühlt haben und dann quasi in alten Erinnerungen geschwelgt haben und wie es damals war.
Naja, das ist genau darum, wahrscheinlich gibt es auch Podcasts, weil man mit dem Thema, über das man spricht, Bilder malt in den Köpfen derer, die es hören.
Deswegen finde ich übrigens, bin ich immer noch der Meinung, mittlerweile gibt es ja viel Videopodcasts. Mhm. Ich bin immer noch der Meinung, dass Podcasts ohne Video viel wirksamer sind, weil man sich bei dem Gesprochenen immer was vorstellt. Jeder hat da eine Fantasie, die dann einfach losspringt. Man stellt sich in dem Moment vor, wo gerade erzählt wird oder wie auch immer. Wenn man dabei aber jemanden zuschaut, wie er redet, dann nimmt man ihm diese Vision quasi, nimmt man ihn schon ein bisschen weg. Deswegen finde ich.
Du nimmst ihm den Film. Genau. Ja, das stimmt ja auch. Das ist ja auch so. Ich bin ja auch Podcast- und Hörbuch-Junkie, wirklich. Ich habe im Januar diesen Jahres das erste Mal, ohne von diesem Dry January zu wissen, mit Heiß von Unantastbar, das ist ja mein Nachbar, und jede Woche hier im Studio, haben wir gesagt, du, jetzt haben wir im Dezember echt ein bisschen zu viel Gas gegeben, im Januar trinken wir mal nichts. Komplett gar nichts. Ist auch so passiert. Ich habe dann abends, wo ich normalerweise sonst mich runtersetze zu meinen Gästen oder im Studio bin oder sonst was, tatsächlich 2 Stunden gehabt, die ich vorher mit Musik oder Gesprächen und Bier verbracht habe, habe ich abends dann tatsächlich genutzt, einfach mit der Stirnlampe zu laufen. Durch den Wald, in die Stadt, zurück oder auf den Berg hoch und so weiter. Und habe es als enorm bereichernd gesehen, 2 Stunden sich zu bewegen und da 10.000, 12.000 Schritte abzuklappern oder zu machen. Die kriegst du hin in der Zeit, weil es gesund ist. Du kriegst den Kopf frei und insbesondere bist du immer um tolle Gespräche und Erfahrungen, die du dann filterst oder eben Geschichten reicher. Und das ist schön.
Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall voll und ganz zu. Und jetzt kommen wir wirklich mal zum Schluss. Mach den Sack hier zu. Und zwar am Schluss haben wir immer entweder die Lieblingslieder oder das Freiwill-Zitat des Tages. Heute ist das Freiwill-Zitat des Tages dran. Das durfte ich.
Muss ich ja schauen, Was ist denn mein Freiwill-Zitat des Tages?
Nee, ich.
Ach, du sagst es. Ah, okay, ja, dann bitte, da Entschuldigung.
Da musst du nicht. Nein, passt schon. Da hätten wir dich schon vorgewarnt. Entweder Micha oder ich nehmen uns immer ein Freiwill-Zitat des Tages raus. Meins passt eigentlich auch ganz gut zu den Gesprächen, was wir heute geführt haben, zu den einzelnen Themen. Und zwar ist es, wenn wir alles, was wir essen würden, heute noch in uns tragen würden, wenn wir die eingeschnaufte Luft nicht wieder abgeben würden, wenn wir alles, was wir immer denken, niemals vergessen würden, dann wären wir kugelrund und geistig noch mehr ungesund. Da geht es mir jetzt eher um den letzten Aspekt in dem Zitat, nicht um den ersten. Und zwar das Thema geistig ungesund, wenn wir nichts vergessen würden. Und zwar hatten wir jetzt ja wirklich schon echt oft davon, dass man mit der ganzen Informationsflut im Instagram oder überall zugemüllt wird. Und wenn wir das alles speichern würden, vor allem das Schlechte, dann wären wir geistig brutal ungesund. Und da das Zitat aus 2006 ist, finde ich fast 20 Jahre später ist es ja aktueller denn je. Ist ja noch schlimmer geworden sozusagen. Oder was war deine Interpretation damals dafür?
Ich war ein Visionär. Ich konnte in die Zukunft schauen. Ach was, das ist ganz schnell, sorry für den Witz, das ist ganz schnell erklärt. Ich habe es ja schon mal vorhin erzählt. Ich war mit einem Mädel zusammen, 3 Jahre circa, und die war Psychologin und die hat mir mal das System bildlich erzählt, wie das Abspeichern und das Vergessen von Bildern und Emotionen in der menschlichen Psyche funktioniert. Und daraufhin habe ich gedacht, das gehört auch sozusagen in einen Text. Ich stelle mir das so vor, wie wenn du jede Sekunde 4, 25 Karten übereinander legst. Eine nach der anderen. Ein Bild, tak, 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 tak. Ein Gefühl und so weiter und so fort. Und dieser Kartenturm, der wird immer höher und immer höher und immer höher. Und die menschliche Psyche, die macht das so, dass die Karte XY, gelb ist ja wurscht, die rückt immer weiter runter, 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 runter. Und irgendwann hast du oben wieder kilometerweise Karten oben drüber. Und du kannst heute genau sagen, wie es funktioniert, diese Karten wieder nach oben zu ziehen. Das sind teilweise wissenschaftlich basierend. So arbeiten Psychologen in der tiefen Psychologie und so weiter. Kannst du eigentlich davon ausgehen, dass es manchmal hilfreich ist, Karten, die einem nicht gefallen, die einem verletzen, wo man nicht eine gute Erinnerung hat, dass man die nach oben zieht und ein für alle Mal aufarbeitet, weil sie da unten irgendwie feststecken und sich dann immer dieselbe noch oben drauf legt. Oder man sagt, man zieht die mal raus und dann kriegt die noch einen markierten Stempel oben drauf und dann weiß man, die ist ganz unten, aber die tut dir nichts mehr. Das ist eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist, man geht her und sagt, ich fische lieber bei den Karten oben rum, weil es eine gute Zeit war, und das andere unten ist zwar da, aber ich lasse sie jetzt lieber unten und lenke mich ab mit anderen Gedanken. Der menschliche Geist ist imstande, nur eine Sache gleichzeitig zu denken. Auch wenn man denkt, man kann jetzt alles gleichzeitig machen, aber von der Konzentration her ist es eine Sache. Unterbewusst ist der Mensch natürlich noch befähigt, weitere Sachen zu verarbeiten, aber vom Bild her ist es dieses. Und ich glaube, dass wir heute durch diesen enormen Informationsfluss, der gnadenlos ist und laut vor allen Dingen und so ins Auge stechend.
Und meist negativ.
Meistens sehr, sehr negativ. Negativ strahlend sozusagen. Dass wir mit höherer, lebensgrößerer Lebenserfahrung das Filtersystem besser gepackt haben als junger Mensch. Warum? Da ist die Neugierde groß. Man denkt, man ist sozusagen unerschütterlich in seiner Psyche und so weiter. Aber dem ist nicht so. Und es ist wichtig, dass man diese Filteranlagen anschaltet. 2006, da war ich 25 Jahre alt und habe damals aber schon meine erste Krise hinter mir gehabt, die große. Und habe daraus gelernt, dass dieses Abwarten und sich gezielt auf gute Sachen konzentrieren und dann erst sich mit der eigentlichen Last zu beschäftigen, weil man den Körper und den Geist erstmal heilen lassen muss, um gewisse Themen auch realistisch zu betrachten. Beispielsweise, wenn du eine Sinnkrise hast, wenn du in so einem Modus bist, wo du nicht mehr weiter weißt, dann ist das so schwer, an dieses Universum zu denken und an die Vergänglichkeit und was kommt danach und was ist sinnvoll und was nicht, dass ich sage, lass das in diesem Moment wirklich weg. Heile dich, probier wieder gesund zu werden und dann nimmst du dich dem Thema an. Und wenn du dann siehst, dass es dich auch dann noch immer runterzieht, dann lass die Scheißkarte unten, nimm sie nicht mehr her. Weil dann wirst du zugrunde gehen. Und heute ist es genauso. Meine Mutter, bestes Beispiel, die ist auch ein negativer Medienjunkie. Das ist der Wahnsinn. Mein Vater verarscht die schon jeden Tag. Erstes Aufwachen, hast du schon gehört? Boah, und jetzt spinnen die wieder. Und die Verrückten und so weiter. Und alles sind durchgeknallt. Und dann sagt mein Vater, jetzt hast du eh schon hohen Blutdruck, Margarita. Wieso? Gibst du dir das? Ja, weil mich das aufregt und so weiter. Dann sagt sie das so. Aber das ist so ihr Volkssport geworden. Ihr Lieblingssport sozusagen. Aber sie sieht mittlerweile selber ein. Mittlerweile. Das hat auch ein bisschen gedauert. Die ist jetzt 72. Hoffentlich stimmt das. Aber ich glaube, sie ist 72. Und die sagt jetzt mittlerweile auch, ey, manchmal, ich ertrag's nicht mehr. Und aus Selbstschutz umgeht es auch. Und deswegen, Gott sei Dank, sind wir imstande zu vergessen. Gott sei Dank sind wir imstande auch zu steuern, was wir uns geben. Und als Leute mit einer besseren Filteranlage, weil wir schon ein bisschen Sachen mehr mitgemacht haben als ein 15-Jähriger, 10-Jähriger, 20-Jähriger, ist es auch unser Auftrag, das weiterzugeben, davor zu warnen und dafür zu sorgen. Und deswegen sind wir auch wieder beim ersten Eingangsthema. Wir haben das Wissen oder die Erfahrung oder zumindest ein bisschen mehr Erfahrung als die Jugendlichen. Deswegen müssen wir es ja auch davor bewahren, sich damit die ganze Zeit die Seele zu vergiften mit ätzenden Informationen und Umgangsformen, die noch nie zu was Besserem geführt haben.
Dann haben wir quasi ja auch schon das letzte Thema mit abgefrühstückt, weil wir immer fragen, ob die Gäste den Zuhörer noch irgendwas mitteilen wollen und mit auf den Weg geben wollen. Ich glaube, das haben wir jetzt heute aber schon im Kollektiv mehr als genug gemacht.
Glaube ich auch.
Deswegen würde ich jetzt sagen, dass es die erste Folge mit Philipp Burger war von Mehr als 1000 Worte, der FWSC-Podcast. Und wir uns in Bälde wieder sehen und wieder hören.
Ja, dann sage ich danke, hat Spaß gemacht, war toll mit euch beiden, weiter so. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt am Podcast-Thema dran. Nicht nur ihr, sondern auch die Zuhörer. Wie gesagt, neuer Frühling, neue Ära, neue Ziele, neue Pläne, neue Träume, neue Konzerte, neue Songs. Das ist jetzt alles vor uns liegend und ich freue mich darauf.
Und all das thematisieren wir in den nächsten Folgen.
Ja. Das freut mich. Da bin ich aber nicht dabei, aber ich höre es mir an.
Tschüss. Teilweise bist du schon dabei.
Ja, genau. Ich höre es mir mal an. Okay.
Dann mach's gut. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Folge Nummer 7. Das war Philipp Burger, Micha Schultes und Volker Hörning. Die Folge hat etwas länger gedauert als ursprünglich geplant, gell, Micha?
Ja, auf jeden Fall.
Aber nicht unbedingt verwunderlich, wenn man Philipp Burger zu Gast hat.
Sehe ich genauso. Auf jeden Fall nicht weniger interessant dadurch.
Ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass es sehr kurzweilig war. Aber wir können euch jetzt schon sagen, da wir heute nicht alles untergebracht haben, wird es noch eine weitere Folge mit Philipp geben.
Auch die beliebte Kategorie zu unserer Podcast-Playlist haben wir nicht vergessen. Die gibt es in der nächsten Folge. Das hat jetzt zeitlich einfach nicht mehr gereicht. Ich denke, uns und euch juckt es in den Fingern. Was ist Philipps Freiwild-Lieblingssong? Was ist sein schlechtester Freiwild-Song? Ja, da sind wir selber sehr gespannt drauf.
Ja, und wie Philipp schon erwähnt hat, nutzt gerne bei Spotify und Co., aber auch bei Instagram die Kommentarfunktion und geht da gerne auf einzelne Themen ein oder wenn wir euch direkt angesprochen haben. Natürlich geht es auch per E-Mail, aber ich denke, das ist der einfachere Weg. Nehmt es gerne an, ist auch gut für uns. Und damit würde ich sagen, schließen wir die heutige Folge, Micha.
Ja, und hören uns bald schon wieder.
Und hören uns bald. Macht's gut, ade.
Ciao, ciao.
Ob du Sozialfall oder Banker bist, Banker oder Polizist, wichtig ist für uns, du bist kein Extremist. Weil jeder Extremismus total beschissen ist. Auf unserer Fahne, da steht Rückhalt drauf. Wo andere liegen bleiben, stehen wir auf. Und wenn der Wind wieder von vorne weht, nehmen wir uns diesem Winde an und er